Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Ich bin Armin aus Kiel, aus Norddeutschland. Und mir gegenüber sitzt Gordon.
Aus Braunschweig bzw. aus Hannover.
Und ist das auch noch Norddeutschland?
Es ist auf jeden Fall noch Norddeutschland. Also das kommt natürlich immer darauf an, wen du fragst. Aber in meinem Empfinden ist es Norddeutschland, in deinem Empfinden ist es an der Grenze zum Weißwurst-Äquator, oder?
Ja, man sagt ja mal, die Elbe ist so die Grenze, aber es ist okay. Ich bin ja auch in Niedersachsen aufgewachsen und ich weiß, dass man auch eigentlich da noch Norddeutscher ist.
Die Elbe, die verläuft doch von Nord nach Süd. Wie kann die Grenze zum Süden sein?
Ja, anyway, lass uns heute lieber über was Vernünftiges sprechen, über Kindernotfälle okay. Im Rettungsdienst. Hey,
dazu haben welcher wir, Tag ist denn heute eigentlich?
Ja, heute ist heute.
Wir wissen noch nicht, welcher Tag heute ist. Das ist auch neu bei uns. Wir veröffentlichen einfach an einem Tag, den wir noch nicht festgelegt haben, weil wir noch nicht wissen, wie wir mit der Workload hier umgehen. Heute wird irgendwann Ende Februar, Anfang März sein.
Die Zeiten sind dynamisch und wahrscheinlich ist es aber jetzt schon nach der Wahl. Das kann man schon sicher sagen.
Es wird mit Sicherheit nach der Wahl sein, ja.
Heute möchten wir gerne mit euch ein paar Kindernotfälle besprechen. Am 17.11.2022 kam unsere erste Folge raus mit Fällen aus dem Rettungsdienst. Das war unsere 12. Folge und dort haben wir über praktische Tipps und Anwendungsmöglichkeiten von Analgesie in der Präklinik gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war übrigens unsere bisher erfolgreichste Folge. Wahrscheinlich, weil wir ganz viele NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen mit an Bord hatten und eben nicht nur adressiert haben an die Jungs und Mädels mit Approbation.
Das kann gut sein, ja. Und das Cover war auch sehr schön. Da saß nämlich mein Junge auf dem RTW drauf. Daran erinnere ich mich auch noch gut, wie wir das Foto gemacht haben.
Papa, halt mich fest, ich habe Angst, dass ich runterfalle.
Ungefähr so.
Ja, und die zweite Folge zum Rettungsdienst war dann das kindliche Polytrauma. Das war eine Fallvorstellung, wo wir dann auch das Prozedere präklinisch und im Schockraum bei einem kindlichen Polytrauma besprochen haben. Die war doch auch sehr bedrückend, muss man sagen.
Ja, da hast du einen sehr knackigen Fall erzählt, den du erlebt hast. Und ich denke mir, wir haben das Beste aus diesem Fall gemacht, sodass alle was daraus lernen konnten.
Und wir haben jetzt entschieden, aufgrund der Tatsache, dass wir mit Terminkonflikten zu kämpfen haben und die geplanten Themen jetzt ein wenig verschieben müssen, in den Frühling verlegen müssen, haben wir uns entschlossen, wir machen wieder eine klassische Back-to-the-Roots-Folge, einen klassischen Talk mit Armin und Gordon zu unserem Herzensthema, nämlich die Kindernotfallmedizin. Und wir werden einfach ein paar Fälle uns gegenseitig vorstellen, also schon eine Anlehnung auch an den Kids Club, nur dass wir nicht mit dem Publikum diskutieren, sondern uns gegenseitig die Fälle vorstellen und uns mal so ein bisschen dahingehend prüfen, wie hätten wir denn diese Fälle abgearbeitet?
Ja, spannende Aufgabe. Und apropos Herzensthema, in der letzten Folge haben wir über Kinder mit Herzfehlern gesprochen und da möchten wir einmal kurz zurückblicken, was ihr uns alles gesagt habt. Aber eigentlich lässt sich es auch ganz schnell zusammenfassen. Es gab sehr viel Bestätigung für die letzte Folge. Sie wurde sehr gelobt. Sie wurde als praxisnah empfunden und hat vielen Kollegen geholfen, vielleicht ein paar Erkenntnisse für den Alltag zu gewinnen.
Ja, sie wurde ganz häufig als unsere beste Folge bezeichnet bisher. Das hatte ich dir auch gesagt, als ich die Postproduktion gemacht habe. Armin, das wird unsere beste Folge. Ich habe es im Gefühl. Aber das lag natürlich nicht an uns, sondern es lag an unserem fantastischen Gast Nils Denhardt, der einfach hochkomplexe Zusammenhänge mit einer unglaublichen Klarheit und Ruhe und Besonnenheit erklärt hat, dass man sie einfach verstehen musste.
Ja, genau so war es und dabei hast du dich ja noch unwohl gefühlt bei der Aufnahme der Folge, aber im Endeffekt, wie gesagt, war es eine sehr gute Folge, auch für uns und ich weiß nicht, mir hat sie Spaß gemacht und...
Ja, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, das stimmt schon, aber es war halt eben dem geschuldet, dass es halt eben so komplex war und so nicht so richtig greifbar und ich auch das Gefühl hatte, dass wir möglicherweise unser Publikum nicht so richtig abholen, weil es auch echt auch ein bisschen abgehoben ist, hat sich alles nicht bewahrheitet.
Und wer immer noch nicht weiß, was TCPC bedeutet, kann gerne nochmal die Folge sich anhören.
Weißt du es noch?
Ja, totaler kavopulmonaler Shunt.
Ja.
Glaube ich.
Okay. Circulation.
Das Thema genau.
Für Circulation, ja? Genau. Das okay. Hatten wir dann auch geklärt. TCPC. Genau. Und auch für diese Folge werdet ihr CME-Punkte erhalten. Wie viele wissen wir noch nicht, weil wir noch keine Idee haben, wie lange diese Folge werden wird.
Mensch, Armin und Gordon, so verplant, das ist schon selten der Fall.
Nein, wir sind jetzt einfach mal mutig und wachsen über uns selbst hinaus, indem wir eben nicht alles minutiös planen, sondern einfach auch mal ein bisschen was auf uns zukommen lassen. Ein bisschen laissez-faire, oder? Das kann ja nicht schlecht sein.
Das möchte ich nehmen als Anlass, um ein Lied zu zitieren, von dem Lied Barfuß. Hier und da komme ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß.
Ja, passt voll zum Thema.
Findest du? Ja, okay, dann bin ich doch zufrieden, dass es bei dir Anklang findet.
Und obwohl es Spaß macht, bekommt ihr durch das Hören dieser Folge auch wieder CME-Punkte gutgeschrieben. Die könnt ihr beantragen, indem ihr auf unsere Homepage geht, www.kinderanästhesie-talk.de, geht dann links oben auf das Pulldown-Menü auf den Reiter CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dann könnt ihr erstens über einen QR-Code spenden oder ihr klickt euch durch weiter zur Zertifizierung. Dann müsst ihr Datenschutzbestimmungen akzeptieren und kommt dann in unser Zertifizierungsportal. Dort gebt ihr eure EFN und die beiden Passworte ein. Wenn ihr mit CME-Punkten nichts anfangen könnt, sondern für euren Arbeitgeber eine Zeitbescheinigung benötigt, klickt ihr euch durch bis auf die nächste Seite, gebt ihr eure Daten ein, die gefordert sind. Und wenn die Passworte stimmen, schicken wir euch eine Fortbildungszeitbescheinigung über 90 Minuten zu.
Eigentlich alles ganz easy. Das Beschriebene klingt komplizierter, als es dann in der Wirklichkeit ist. Wir freuen uns jedenfalls über Spenden, damit unser Projekt weiterleben kann. Und dass euch die letzte Folge gefallen hat, haben wir auch deutlich an den Spenden gesehen. Vielen Dank schon mal. Und wir möchten uns namentlich bei den SpenderInnen bedanken.
Ganz genau. Und zwar diesmal war es mir ein besonderes Bedürfnis, mal die Abonnentinnen und Abonnenten hervorzuheben, die uns wirklich regelmäßig eine kleine Spende zukommen lassen und so das Gros unserer Kosten tragen. Und ich finde, ihr habt eine besondere Erwähnung einmal verdient. Und wir starten mit Agnes.
Andrea.
Benedikt.
Frank.
Franziska.
Frauke.
Heike.
Nadja.
Nina.
Pauline.
Sabine.
Simon.
Stefan.
Stefanie.
Und Wolf.
Alles Ladies. Und Wolf.
Und Simon. Also es sind schon überwiegend Ladies, das stimmt schon.
Ja. Okay, stimmt.
Aber das heißt ja nichts. Schön, dass euch das gefällt und zwar so gut gefällt, dass ihr ein kostenloses Abo abgeschlossen habt, das nur so teuer ist, wie ihr es selber festlegt. Und dann gibt es natürlich noch Gelegenheitsspenderinnen und Spender. Fairerweise muss man sagen, dass auch hier einige Namen häufiger auftauchen. Und ja, und ihr habt halt einfach die gute Gelegenheit genutzt, um zu zeigen, dass ihr das toll findet, was wir machen, dass ihr es unterstützen möchtet. Und es betrifft jetzt die letzten beiden Folgen, die eben schon erwähnte Folge Kinder mit Herzfehlern und die Joint Venture Folge mit den Expertise-Piraten und den Pin-Up-Docs zum dritten Mal gemeinsam, diesmal die Folge Mythen und Fakten. Und für diese beiden Folgen haben gespendet
Achim, Alena, Alexander, Alexis, Angela.
Anne, Annette, Artem, Barbara, Beate.
Björn, Boris, Carlo, Christian, Daniel.
Daniela, David, Desiree, Despina, Dorit.
Dortje, Eva, Fania, Katharina, Felix, Fiona.
Florian, Franziska, Frau Schönebeck. Ich habe eine Vermutung, ich glaube, das ist eine ehemalige Kollegin. Dann heißt sie Luisa und müsste eigentlich unter L auftauchen, wenn sie das ist. Georg, Gianna.
Hanna, Hannes, Hendrik, Henning, Ilona. Ist Hendrik aus Friedrichshain?
Nein, aber wir haben auch einen Hendrik in Friedrichshain gehabt. Mhm. Ina, Jakob, Jacqueline, Jan, Jana.
Jens, Jörg, Johanna, Judith, Julian.
Julika, Katharina, Katharina, Kerstin, Lea.
Laila, Leonard, Lisa, Lisa Marie, Marco.
Markus mit C und K, Margarete, Mariana und Martin.
Matthias, Max, Maximilian, Michael und Michaela.
Michel, Nathalie, Nathanael, Nikola und Niklas.
Nikolas, Nikolaus, Nils, Norbert, Patrick.
Peter, Portage GmbH.
Was? Die haben noch nicht gespendet.
Nein, das ist wahrscheinlich die Abbuchung gewesen von unserem Jahresabo. Die habe ich wohl irgendwie übersehen. Also, Peter, Richard, Sabine, Sarah.
Sebastian, Simon, Simone, Sönke, Sophia.
Stefan, Svenner, Tatjana, Thomas, Till.
Tim, Timon, Tobias, Tom, Uwe.
Jamina, Yannick und Yvonne.
Boah, super, das sind ja einige Leute, die ich auch kenne. Das ist ja voll nett. Das macht mich immer besonders glücklich, wenn ich sowas sehe. Also vielen, vielen Dank an alle eure Spenden. Eure Gelder sind für uns viel wert, denn damit decken wir unsere laufenden Kosten und Überschüsse spenden wir wie immer an wohltätige Organisationen mit Bezug zu Kindern, so wie zum Beispiel dem Kinderhospiz in Braunschweig war das, Gordon, glaube ich, ne? Den King of Clowns in Kiel, World Vision haben wir gespendet und vielen weiteren Organisationen. Welchen genau, könnt ihr auch auf unserer Homepage nochmal entdecken.
Genau, wohin die Gelder geflossen sind, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Pulldown-Reiter Fördern. Dort habt ihr dann so einen Bilderslide, wo dann die verschiedenen Organisationen genannt sind.
Alright, dann ist alles gesagt an dieser Stelle, was ins Intro gehört, in unseren klassischen Formen.
Warte ganz kurz. Abgesehen von Spenden freuen wir uns auch über Bewertungen, denn die erhöhen unsere Sichtbarkeit und damit die Reichweite. Und wenn ihr gut findet, was wir machen und wenn ihr möchtet, dass mehr Leute daran teilhaben können, dann gebt doch bitte auch eine Bewertung ab über die Plattform, auf der ihr uns hört. Da tut ihr uns einen großen Gefallen mit.
Super, dann können wir jetzt loslegen mit Klinikfällen aus der Präklinik. Nee. Dann können wir ja jetzt loslegen und über Fälle aus dem Rettungsdienst talken in einer klassischen Weise. Viel Spaß damit. Gordon, du hast einen schönen Fall mitgebracht. Davon hast du mir schon mal ein bisschen was erzählt und es war klar, wir müssen das mit der Community teilen. Erzähl doch mal, was ist passiert?
Es ist ein Fall, der sich wunderbar diskutieren lässt, weil hier viele Wege nach Rom führen. Und der eine Weg, der gewählt wurde, hat funktioniert, aber hätte es besser funktionieren können? Das weiß man nicht. Und das lass uns einfach mal diskutieren. Ist auch ein aktueller Fall. Ich habe ihn nicht als Notarzt erlebt, sondern auf der Gegenseite als dann anschließend behandelnder Intensivmediziner. Es ist ein Fall aus dem Februar und aus der Region Hannover. Und zwar wurde an einem Tag gegen 15 Uhr RTW und NEF in eine Boulderhalle in Hannover alarmiert.
Da denkt man ja zuerst an Sturz aus großer Höhe.
Ja, so einfach, ne? Sturz aus großer Höhe. Es will er wieder auf Analgesie hinaus, wieder auf irgendwie genau. Rektale Applikationen.
Polytraumaten geschoren, erzähl uns was Neues.
Ja. Die Einsatzmeldung lautete, männlich 2 Jahre, Bolusaspiration bewusstlos.
Okay, das passt dann wiederum nicht.
So, was macht das mit deinem Puls?
Ja, ist schon ein echter Notfall, ne? Wenn ein Kind nicht gut Luft holt, dann weiß man, dass man doch ein bisschen zügiger sein muss und man macht sich Sorgen, dass man schnell da ist und rechtzeitig vor allem.
Bolusaspiration bei Kindern ist ein absolut vitaler Notfall, ne? Weil der Atemweg relativ schnell komplett verlegt ist und das ist ein echter Notfall.
Genau, wir haben ja schon häufiger auf die Bedeutung des Sauerstoffdefizites bei Kindern hingewiesen. Kinder haben einen erhöhten Sauerstoffverbrauch und gleichzeitig niedrigere Reserven, sodass wirklich das Fenster sehr klein ist, in dem Kinder eine Hypoxie überbrücken können.
Ja, und das hat sich dann auf der Anfahrt auch bestätigt. Es gab nämlich eine Meldung über Funk an die beiden Fahrzeuge, jetzt laufende Laienreanimation.
Oh, Mist.
So. Das heißt, offensichtlich scheint das zu stimmen, was dort gemeldet wurde. Wie gehst du jetzt als Notarzt auf Anfahrt mit den Informationen um?
Ja, eine Kinderreanimation ist ja glücklicherweise nichts Häufiges. Das heißt, man muss sich darüber erstmal nochmal im Klaren werden, was sind die wichtigen Punkte und Bullet Points bei einer Kinderreanimation. Und sie unterscheidet sich ja in erster Linie dadurch, dass man 15:2 reanimiert und nicht 30:2. Das geht mir als erstes durch den Kopf durch. Häufigste Ursache ist ein Sauerstoffmangel, so wie wahrscheinlich auch in diesem Fall. Das heißt, ich muss mich irgendwie mit Atemwegssicherung oder Sauerstoffzufuhr auf jeden Fall auseinandersetzen.
Ja, wahrscheinlich Atemweg öffnen zuerst, ne? Weil der ist ja verlegt.
Oder öffnen, genau. Ne? Richtig. Genau. Und das sind so meine Hürden, die ich haben würde. Und dann kann ich ja schon mal auch so mir wie immer auf der Antwort Gedanken machen, was werde ich denn da erwarten? Also, wie alt war das Kind, hast du nochmal gesagt?
2 Jahre stand auf dem Melder.
2 Jahre. Mit einer Varianz von ungefähr einem halben Jahr plus minus, ja. So wie es immer ist.
Ja, genau.
Aber sagen wir, 2 Jahre heißt ja, boah, so, wie schwer sind die denn da? Da würde ich auch eine Pedi-Help-App zum Beispiel gucken, also ich würde mich informieren, wie, was da so das zu erwartende Gewicht ist und die Größe. Also ich habe gerade genannt, ja, Pedi-Help, man kann auf die Divi-Notfallkarte vielleicht nehmen oder es gibt auch lokale Instrumente, die man benutzt. Und dann würde ich mich mental vorbereiten und mir überlegen, welche entsprechenden Instrumente würde ich dann brauchen. Also Tuben, Larynxmasken, Medikamente, in welcher Dosierung und so weiter. Das wäre so meine Vorbereitung, meine innere Vorbereitung.
Es gibt ja noch andere Tools wie Brosolotape oder Notfalllineal und das ist genau der Punkt, wo hier Limitationen erreicht werden, weil du sie ja neben dem Kind ausblättern musst, um anhand der Körpergröße das vermeintliche Gewicht abzuschätzen und dann erst sehen kann, wie die Medikamente dosiert werden. Das heißt also, du kannst auf der Anfahrt dich nicht dahingehend vorbereiten, wie schwer ist das Kind, wie viel Adrenalin brauche ich beispielsweise und dich mit einem Notfallsanitäter absprechen, wie soll es aufgezogen werden, wie ist es verdünnt, wie viel Milliliter ist dann ein Reanimationsbolus von meiner Darreichungsform und auch hier empfehlen die Leitlinien Medikamentensicherheit ganz klar immer ein Device zu verwenden, was die Mental Load reduziert. Kennst du eine Formel, mit der man vielleicht rechnen kann, wenn man jetzt keine App oder die Divi-Notfallkarte griffbereit hat?
Was berechnen?
Um das Körpergewicht genau zu berechnen?
Oh nee, also ich habe sie mal gekannt, wenn ich ehrlich bin, aber ich komme gerade auf die Formel nicht, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwas war mit 4 und so, aber es ist wirklich nicht intuitiv. Ich glaube, es ist wirklich für mich persönlich viel schneller, wenn ich eine App aufmache.
Ja, genau, das ist der Punkt. Diese Formel, ich nenne sie nochmal der Vollständigkeit halber, weil ich sie gerade hier offen habe, es ist im Alter in Jahren plus 4 mal 2. Mhm. Ja? Aber die hat eine Fehlervarianz von so 20% und nach meinem Empfinden unterschätzt sie häufig eher das Körpergewicht, als dass es überschätzt. Und bei der Divi-Notfallkarte hast du Perzentilkurven drauf oder eine Perzentilkurve und kannst dann anhand des Alters die vermeintliche Körpergröße und das Gewicht ermitteln. Also das ist, glaube ich, aus diesem Aspekt ein sehr praktisches Tool. Okay, genau. So hat der Notarzt oder die Notärztin, das weiß ich gar nicht, wer sie gebracht hat, auch so gemacht. Nehme ich mal an, an welche Medikamente denkst du dann? Adrenalin haben wir schon gesprochen. Was bräuchte man noch für eine Reanimation?
Also es gibt ja die zwei Entitäten, entweder ist es defibrillierbar oder nicht defibrillierbar. Wenn defibrillierbar, muss ich mich damit auseinandersetzen, wie viel Joule ich benutzen würde. Das sind 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, dann kann ich auch schon mal berechnen, auf wie viel ich so mein Gerät laden würde. Wenn ich eine nicht defibrillierbaren Rhythmus hätte, dann ist es ja wirklich nur Adrenalingabe in erster Linie. Ja, Flüssigkeit kann man natürlich noch geben, wenn es jetzt eine mögliche Hypovolemie auszugleichen, da würde ich mich mit 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht rantasten, mit der Gabe einer Vollelektrolytlösung oder sogar 20. Wenn ich beim schockbaren Rhythmus bleiben sollte, muss ich auch irgendwann an Amiodaron denken. Dort wäre die Dosis 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wird insgesamt ja selten angewendet. Ja. Glücklicherweise, aber das sind so die Medikamente, die mir jetzt spontan einfallen. Oder hast du noch an andere gedacht?
Nö, in der Reanimation sind das die beiden Medikamente, die den höchsten Stellenwert haben, ne? Plus Sauerstoff. Und ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich eine hypoxische Asystolie vorfinden. Und da spielt dann Sauerstoff einfach die größte Rolle. Ne? Die muss halt einfach rein. Also ich glaube, hier würde ich mich mental darauf vorbereiten, den Atemweg zu öffnen, frei zu machen und irgendwie die Oxygenierung zu sichern. Und das würde ich auch so mit meinem Kollegen, meiner Kollegin dann links neben mir so besprechen. Ich würde vielleicht auch über ISRO sprechen, welche Farbe man dann bräuchte von den Kanülen, ne? Dass auch noch die richtige Länge gewählt wird. Verschiedene Atemwegstools, von der Beutelmaskenbeatmung über eine Larynxmaske, welche Größe, welche Tubusgröße. Einfach das, was man in dieser Situation möglicherweise braucht, einfach schon mal ansprechen.
Mhm. Da habe ich jetzt mal eine kleine These, die ich mit dir auch mal besprechen möchte, denn das war auch Gegenstand einer Diskussion bei uns in der Klinik neulich. Wenn ein Patient wirklich aufgrund einer Hypoxie reanimationspflichtig geworden ist, also den sogenannten asphyktischen Kreislaufstillstand hat, wie sinnvoll ist dann Adrenalin eigentlich?
Ja.
Ich glaube nämlich, also dann, so, wir kamen dann halt auch bis zum 100. ins 1000. und jemand meinte dann ganz knallhart, solange wir nicht eine Oxygenierung gesichert haben und keinen Sauerstoff in den Patienten kriegen, bringt das die Gabe von Adrenalin auch nichts. Dann, dem würde ich auch erstmal so zustimmen. Ich meine, die Grundlage, Adrenalin bei einer Reanimation zu geben, ist ja auch, ich will nicht sagen dünn, aber ich meine.
Na doch. Die ist dünn. Also es ist ja nie bewiesen worden, dass Adrenalin das nicht ist, Adrenalin ja. Einen Vorteil
überlegen
hat.
Ist, ne? Oder unterlegen ist, genau. Richtig. Und du verplemperst halt wieder Zeit und Ressourcen, das richtig aufzuziehen, richtig zu verdünnen. Jemand muss die Ampulle da haben, die 10 Milliliter Spritze mit einem 3-Wege-Gang zu bestücken, dann eine 1 Milliliter Spritze zu nehmen, dann mal genau die Dosierung zu nehmen. Und ne? Dann mit Adrenalin kann man Leute retten und auch umbringen. Aber eigentlich geht es ja darum, in so einem Fall Sauerstoff reinzubringen. Also vielleicht ist es gar nicht notwendig, Adrenalin zu geben.
Also der Sauerstoff hat absolute Priorität, das ist klar. Und ich glaube, ich teile auch die Ansicht, solange kein Sauerstoff drin ist, brauche ich auch kein Adrenalin. Also dann zumindest hilft es nichts. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und deshalb würde ich mich erstmal an die gängigen Leitlinien halten und würde das alles abarbeiten. Und es beginnt ja bei A. Ja, also der Atemweg ist ja quasi das A und O. Auch wenn ich die Oxygenierung nicht sicherstellen könnte, warum auch immer, würde ich in der Reanimation wahrscheinlich mich trotzdem dafür entscheiden, auch Adrenalin zu geben, weil ich ja ohnehin mit dem Rücken an der Wand stehe.
Das stimmt, ja.
Aber interessante Diskussion, ja. Aber die kennen wir ja schon, ne?
Ja, das ist so ähnlich wie mit der Blutung bei einer Reanimation. Bringt es zu reanimieren, obwohl der Patient gerade am Verbluten ist, ne?
Also, ja, genau.
Stichwort traumatischer Cardiac Arrest.
Genau. Es gab, glaube ich, mal eine Studie, wo Vasopressin gegen Adrenalin getestet wurde in der Reanimation. Die musste abgebrochen werden, weil die Vasopressin-Gruppe irgendwie eine deutlich erhöhte Mortalität aufgewiesen hat. Also es gibt ja schon Indizien dafür, dass Adrenalin zumindest nicht falsch sein kann und dass andere Medikamente noch schlechter sind. Von daher würde ich einfach mal den Leitlinien Glauben schenken. Und apropos Leitlinie, ich habe hier gerade die Detailansicht von der Leitlinie Medikamentensicherheit bei Kindernotfällen offen. Jost Kaufmann war da federführender Autor und der lässt sich ja nicht zimpern, der hat quasi jede Menge Soll-Empfehlungen da drin, keine Sollte, kein Rumgeeiere und er sagt ganz klar, die Verordnung von Notfallmedikamenten soll unter Kenntnis und Verwendung pädiatrisch-pharmakologischer Referenzen beziehungsweise kognitiver Hilfsmittel erfolgen, also das, was wir gerade gesagt haben. Und er sagt auch, vor jeder Medikamententherapie soll das Gewicht des Kindes ermittelt und dokumentiert werden und wenn kein genanntes Körpergewicht verfügbar ist, soll eine längenbezogene Gewichtsschätzung durchgeführt werden. Da sind wir wieder bei den Perzentilenkurven und bei den pädiatrischen Notfalllineal oder Brosolotapes. Okay, jetzt haben wir ganz schön rumgequatscht und
und das Kind ist immer noch nicht da
eigentlich. Wir sind immer noch nicht da. Jetzt trifft der RTW vor dem NEF ein. Das ist ja erstmal aus unserer Sicht eine gute Nachricht, oder?
Genau, keine Koffer schleppen,
toll. Keine Koffer schleppen, kein Beginn der Reanimation und erstmal die Sortierung anderen überlassen. Es ist schon gemein.
Ist gemein, das zu sagen, ne? Aber es ist aber
so. Ich beneide auch nicht das Team, das dort in der Boulderhalle erst eintreffens war. Jetzt kommen wir dazu. Die Situation beim Eintreffen des NEF war folgendermaßen. Ein blasses, bewusstloses Kind liegt am Boden. Es finden derzeit keine Reanimationsmaßnahmen statt. Das Kind atmet selbst spontan, aber angestrengt und ganz offensichtlich insuffizient, also Nasenflügeln, Einziehungen und ein ganz klar hörbarer inspiratorischer Stridor. Und einer der Notfallsanitäter sitzt am Kopfende und unterstützt die Atemanstrengungen des Kindes mit Beutelmaskebeatmung und 15 Liter Sauerstoff.
Ja, klingt ja erstmal suffizient. Aber jetzt würde mich an dieser Stelle interessieren, wie ist die Sättigung?
Die Sättigung pendelt so zwischen 89 und 91%.
Das ist doch gut erstmal, würde ich sagen. Wir können ja mal das ABCD-Assessment da mal durchgehen. Also der Atemweg war jetzt ja irgendwie erstmal
teilverlegt.
Offen, aber gefährdet.
Gefährdet und teilverlegt, muss man sagen.
Genau, ja, weil du ja von einem inspiratorischen Stridor was gesagt hast, genau. Ne? Und die Atmung wird unterstützt. Okay, dann.
Kannst du dich daran erinnern, was wir mal zu Stridor gesagt haben?
Inspiratorisch ist eine Verlegung der oberen Atemwege, ne, und expiratorisch der unteren, genau, Atemwege. So ist es ja
schön
ganz
unterscheiden, ne?
Genau. Zum B, jetzt würden wir einmal so vielleicht einmal eine Auskultation machen. Weißt du, ob das gemacht wurde vor Ort?
Weiß ich nicht, nein.
Okay, aber wir wissen, dass die Sättigung gut war.
Du würdest sie machen, ne? Also du arbeitest es ja ab,
ich würde
du
jetzt,
auskultierst, ja. Genau.
Ich würde jetzt auskultieren einmal, gibt es da Seitenunterschiede, gerade wenn hier Aspirationen im Raum steht, muss man ja gucken, sind irgendwelche Bronchien verlegt. Ne?
Nee, also du auskultierst seitengleich, aber sehr leise.
Okay. Gut, Sättigung haben wir ja jetzt gesagt, um die 90 mit sehr viel Sauerstoffsupport. Ja, dann würde man zum C gehen. Wie ist die Rekap-Zeit? Wie ist die Pulsfrequenz? Wie ist der Blutdruck? Das würde ich jetzt auch alles erheben bei diesem Kind.
Okay, also beim initialen Kreislauf-Assessment kam raus eine 133er Herzfrequenz. Das Kind war blass, hat eine Rekap-Zeit von 4 Sekunden und ein Blutdruck wurde nicht gemessen.
Okay, aber ich kann ja trotzdem sagen, an dieser Stelle, das Kind hat ein C-Problem. Dann würde ich mich um die Neurologie mal kurz kümmern. Reagiert das Kind auf Ansprache, leichten Schmerzreiz oder macht das gar nichts?
Macht gar nichts.
Irgendwie was reagiert dokumentiert?
Überhaupt nicht. Keine Abwehrreaktion, okay. Gar nichts.
Mhm. Und die Augen sind isochor noch gewesen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich?
Ja.
Okay, und dann würde man das nochmal sich anschauen. Gibt es irgendwie Hinweise für irgendwelche Verletzungen? Es kann ja trotzdem gestürzt sein. Das war alles nicht der Fall. Ne? Die Mutter berichtete, glaube ich, so jetzt, das antizipiere ich jetzt, dass das Kind irgendwie irgendwas gegessen hat und dann keine Luft bekommen hat.
Genau. Oder? Im Rahmen der Anamnese kommst du dann zu den Samplers und dabei kommt raus, dass das Kind eben ganz normal beim Essen von Wurst ein bisschen rumgetobt ist und dann blass geworden ist, stumm geworden ist und dann bewusstlos geworden ist. In der Reihenfolge.
Ja, wenn ich das so alles zusammenfasse, dann würde ich sagen, das Kind braucht irgendwann eine Inspektion des Halses, aber aktuell scheint die Situation stabil zu sein mit der Sauerstoffgabe. Ich würde mich jetzt um meinen Zugang kümmern, weil die Rekapzeit verzögert ist und dem Kind würde ich eine Infusion anbieten und die Blutdruckmessung nachholen. Für die fehlende Vigilanz kann man in dem Moment vielleicht nicht viel machen, es sei denn, man verbessert die Hämodynamik. Und wenn das die Ursache ist für die Vigilanzstörung, genau, man würde eventuell eine Hypoglykämie ausgleichen und ansonsten würde man in die Klinik fahren an der Stelle. Ich glaube, viel kann man da nicht mehr vor Ort machen, oder übersehe ich etwas, Gordon?
Atemweg vor Ort behandeln?
Ich glaube, ich würde vor Ort einen Zugang legen, also noch wirklich, wo das Kind auf dem Boden liegt. Denn dann habe ich die Option, falls es sich verschlittert, irgendwie interagieren zu können. Sei es, wenn es reanimationspflichtig wird, sei es, dass ich eine Narkose einleiten möchte.
Ja.
Die Option würde ich noch machen.
Würde ich auch machen. Würdest du bohren, wenn du keinen peripheren Zugang, keinen IV-Zugang kriegst?
Ja. Ja. Aber so wie du das beschrieben hast, 2 Jahre, da kann man schon Glück haben und irgendwas punktieren. Ich würde doch zur Not in die Jugularis externa gehen oder also so. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ich Glück habe und all meine Expertise an das Kind bringen kann und einen Zugang bekomme. Ja. So. Und dann würde ich in das Auto gehen, ohne einen Atemweg vorher zu sichern, ohne den Atemweg zu inspizieren, dann ein Reassessment machen. Und dann würde ich mich, ja, je nach Ausgang, dafür entscheiden, wahrscheinlich in die Klinik zu fahren. Oder was ich auch noch mit berücksichtigen würde, ist, wer ist mein Team?
Ja.
Wie erfahren sind die? Wie jung sind die? Kenne ich die? Kann ich mich auf die verlassen? Also, und wie weit ist es auch vielleicht zur Klinik? Ne? Das spielt auch vielleicht eine Rolle. Wenn ich weiß, die ist gleich um die Ecke, die Kinderklinik mit Gordon als Oberarzt, dann würde ich sagen, fahre ich mal da schnell hin. Aber wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine Dreiviertelstunde zu überbrücken, weil das nächste kinderanästhesiologische Zentrum oder das Kinderzentrum wirklich einfach weit weg ist, dann muss ich vielleicht noch eine andere Strategie wählen. Aber ja, ich bin Freund von weniger als mehr.
Das ist in der Kindermedizin ja auch häufig genau der richtige Ansatz. Und ich bin bei allem, was du gesagt hast, vollkommen bei dir. Die Situation war so, das Kind ist eben unter dieser so mehr oder weniger suffizienten Maskenbeutelbeatmung, allerdings ohne Zugang zu uns gekommen. Und da muss ich sagen, das finde ich mutig. Also auch wenn man jetzt nicht geübt ist, beim 2,5-jährigen Kind einen Zugang zu legen, dann hätte der Knochenbohrer aus der Tasche geholt werden sollen, aus meiner Sicht. Eben genau, um auf die unvorhersehbaren Ereignisse reagieren zu können. Genau, das Kind ist dann so zu uns gebracht worden und hat dann bei uns im Schockraum den intravenösen Zugang bekommen und hat dann mit Propofol eine Inspektion, eine direkte Laryngoskopie erhalten. Da hat man tatsächlich noch Wurstbrocken gesehen, die auf der Glottis lagen. Die konnten unproblematisch mit einer Mägelzange entfernt werden. Und dann, und das empfiehlt auch die aktuelle Fremdkörperleitlinie, soll eine Bronchoskopie erfolgen. Ja, weil immer noch kleine Bröckchen theoretisch irgendwo im Bronchialbaum stecken können und die fressen sich früher oder später dann in die Pleura.
Mhm. Gut, aber dann hattet ihr an dieser Stelle auch ein paar wichtige Erkenntnisse zusätzlich gewonnen. Erstmal, ihr konntet direkt den Larynx euch anschauen, ihr hattet gute Sicht auf die Epiglottis und auf den Trachealeingang, so dass ihr sicher wart, ihr würdet das Kind jetzt auch gut intubiert bekommen. Das sind ja alles schon mal wichtige Erkenntnisse und das alles mit dem Wissen, dass im Hintergrund ein Bronchoskopieturm steht, da 2 Leute sind, die schon mindestens 1000 Mal intubiert haben, kleine Kinder und so weiter und so fort.
Eine Anästhesieschwester, eine Kinderanästhesieschwester, ein Kinderschockraum, wo viele Kinderärzte rumlaufen, ne? Ganz anderes Setting. Also klar, also es ist nicht falsch, eben diese leidlich stabile Situation in die Klinik zu bringen und den Leuten dort das Problem überzuhelfen und zu sagen, jetzt bitte löst das Problem. Finde ich völlig in Ordnung, eben unter den von dir genannten Aspekten. Die erste Blutgasanalyse hat ein pH von 6,5 gezeigt und ein CO2 von 180.
Ja, ich wusste gar nicht, dass so niedrige pH-Werte in einem Blutgasanalysegerät angezeigt werden.
Dass man das überleben kann vor allen Dingen, ne? Richtig. Genau, mit entsprechend Volumentherapie und mit Beatmungstherapie. Also die Bronchoskopie hat nichts ergeben, ja. Also es gab dann tatsächlich nichts im Tracheal- und Bronchialbaum. Das war alles quasi oberhalb der Glottisebene. Und dann ist das Kind intubiert worden und dann zur weiteren Therapie zu uns auf die Kinderintensivstation gebracht worden.
Ja, verrückt.
Ich würde jetzt einmal noch auf den Fremdkörperalgorithmus zu sprechen kommen wollen, des ERC, weil das ist ja etwas, was wirklich über Gedeih und Verderb entscheidet und tatsächlich auch der Grund ist, warum dieses Kind auch heute noch lebt, denn die Eltern hatten, das Kind ist 2,5 Jahre, also die Schwangerschaft war sozusagen zur Corona-Zeit, dann hat sich die Mutter mit Videotutorials online fortgebildet und hat eben den Fremdkörperalgorithmus gelernt und so einen Kinder-Erste-Hilfe-Kurs online gemacht. Und damit konnte sie in der Situation richtig reagieren.
Also ich sage mal aus meiner Erinnerung, was ich weiß und wenn ich es ganz einfach runterbrechen müsste, ist es so, dass man Kinder, die suffizient husten, dass man die weiterhin animiert zu husten, dass sie wirklich versuchen, das rauszukriegen. Wenn sie allerdings in dieser Lage nicht mehr sind, dann muss man versuchen, den Fremdkörper irgendwie aus dem Brustkorb rauszupressen. Dafür gibt es das sogenannte Heimlichmanöver bei Erwachsenen. Das kann man auch bei größeren Kindern machen, aber beim Zweijährigen ist das dann vielleicht nicht ganz angebracht. Dort würde man das, ja, 2 Jahre kann schon groß sein, aber so eine blöde Größe eigentlich. Entweder man macht das Kind dann so auf den Schoß und lässt es so ein bisschen Kopf überfallen und klopft 5-mal auf den Rücken kopfwärts so runter. Ja, und wenn das alles auch nicht hilft, dann reanimiert man das Kind.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und genau das hat die Mutter gemacht. Sie hat die Rückenschläge gemacht. Dabei ist wohl schon ein bisschen Wurst wieder rausgekommen, aber nicht alles. Dann haben sie etwas sehr Richtiges gemacht, nämlich nicht den Mund blind ausgewischt, weil damit hätten sie dann den Atemweg möglicherweise vollständig verlegt und das Kind wäre gestorben. Und ja, und als es dann eben bewusstlos war und nicht richtig geatmet hat, haben sie tatsächlich auf den Thorax gedrückt. Das macht man dann ja ein bisschen beherzter mit der Überlegung, das Lungenvolumen auszupressen und mit dem Luftstoß den Fremdkörper von unten her sozusagen rauszublasen, bis dann der Rettungsdienst kam. Und der hat das dann erstmal so fortgesetzt. Genau, also ja,
fantastisch.
Fremdkörperalgorithmus rettet Kindern das Leben.
Ja, darüber haben wir auch mal, glaube ich, ganz kurz in der Folge mit Barbara Schmidt gesprochen, dass ich, glaube ich, erzählt habe, dass in Amerika überall in jedem Restaurant Schilder über Choking hängen. Und ja, und hat sich auch mit diesem Thema befasst. Vielleicht sollte man das wirklich auch bei uns einführen, dass man so einfach Informationstafeln überall ranhängt, dass man sagt, das muss man machen bei einer Aspiration. Ich habe
ein Bewusstsein dafür. Und ich erinnere mich an einen Fall aus Berlin, wo die Eltern eben nicht ausgebildet waren und ein Kind Nussbrei aspiriert hatte und auch bewusstlos wurde. Und hier hat der Vater das Kind geschnappt und ist hilflos damit auf die Straße gelaufen, hat einen Polizeiwagen angehalten. Der hat dann wiederum einen Rettungswagen angehalten. Und so kam es so zu einer Verzögerung, dass dieses Kind jetzt heute nicht mehr lebt. Also das macht den Unterschied. Und es ist so einfach.
Ja.
Da sind wir wieder beim Pareto-Prinzip, ne? Mit minimalem Einsatz maximale Wirkung zu erreichen. Und man muss nur diesen kleinen, diesen aus 3 Zweigen bestehenden Fremdkörperalgorithmus auswendig lernen.
Ja, super, dass die Mama das so gemacht hat. Das, ich denke, so ein bisschen jetzt aus Vaterperspektive über diesen Fall. Man sagt ja den Kindern immer, nicht rumlaufen, während man isst. Und ich glaube, das appelliert nicht daran, auch wirklich daran zu denken. Ja,
das machen wir nicht ohne Grund, ne? Das ist wirklich
wichtig. Das ist genau das, ne? Aber so normalerweise, ich meine, du kennst das doch, wenn dein Kind irgendwas verschluckt und dann atmet das lange nicht, dann denkst du dir, okay, Luft holen, Luft holen, Luft holen und dann macht das immer die und dann denkst du dir, oh Gott sei Dank. Ja. Aber wenn es eben nicht kommt, dann hat man genau die Situation wie hier dargestellt.
Ja, meiner Frau wurde ja auch schon mal unser fast bewusstloser kleiner Jonathan in der Kita beim Abholen in die Arme geworfen, weil er gerade eine Erbse aspiriert hatte, ne? Und
tatsächlich.
Und das Personal wusste sich nicht zu helfen. Das musste gerade passiert sein. Und meine Frau, ja auch ausgebildete Rettungsmedizinerin, hat dann einfach diese Erbse aus dem Hals geklopft und alles war gut. Also da ist dieser Kelch nochmal an uns vorbeigegangen. Hat sie ihm 2-mal das Leben geschenkt. Die Gute. Ja, und, jetzt zum Outcome. Also dieses Kind kam auf unsere Intensivstation, intubiert und beatmet, hatte eine kreislaufunterstützende Therapie mit Dubutamin, Volumentherapie. und eine Sedierung. Die kam natürlich, kam mit Propofol und wir haben die dann umgestellt auf Dexmedetomidin und Sufentanil. Und während der Umstellung gab es, nett ausgedrückt kann man sagen, ein neurologisches Fenster. Also das Kind ist ein bisschen flacher gewesen zu der Zeit. Und was hat es gemacht? Es hat gezielt einen Tubus gegriffen.
Oh, Reisende soll man nicht aufhalten, oder?
Genau das war dann unser Approach. Natürlich war es jetzt mittlerweile angeflutet, die Analgosedierung. Wir hatten natürlich erstmal reflexartig vertieft. Und es war dann auch mittlerweile abends und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man solche Extubationsversuche dann vielleicht nicht in den Nachtdienst plant. Das heißt, wir hatten gesagt, gut, nächsten Morgen gucken wir nochmal. Am nächsten Morgen haben wir dann die Analgosedierung wieder abgeflacht und das Kind hat wirklich gezielt neurologisch reagiert. Sodass wir dann gesagt haben, raus mit dem Tubus, raus. Wir hatten es natürlich moderat gekühlt, auch das ist ja jetzt keine Indikation für die Beatmung. Genau genommen hatten wir nur Fieber verhindert. Also wir waren so bei 36 oder so. Das heißt also auch da haben wir jetzt keinen Grund gehabt, das Kind irgendwie jetzt noch weiter intubiert zu lassen. Extubiert und also auch pH und also der ganze Säurebasenhaushalt, Elektrolythaushalt hat sich alles normalisiert mit ein bisschen Volumentherapie. Und
Atemmechanik auch.
Und die Atemmechanik sowieso, die war ja unbeeinträchtigt, ja, nachdem der Fremdkörper dann raus war. Und da hatten wir dann wirklich eine ganz schnelle Homöostase wiederherstellen können. Ja, und damit war das Kind dann entsprechend normotherm, es war in der Homöostase, es war gut oxygeniert mit einer dann zu dem Zeitpunkt schon sehr deeskalierten Beatmung und dann war Tubus rausgezogen. Und am nächsten Morgen saß das Kind im Bett und hat mit seiner Mama Bücher angeschaut.
Ja, sehr schön.
Fantastisch.
Schöner Fall.
Ja.
Und also der Reibungspunkt war jetzt, dass man diskutieren könnte, wann man so laryngoskopiert. Das war so ein bisschen das, worüber ihr dann auch diskutiert habt in der Klinik, oder?
Genau, es gab Stimmen, die gesagt haben, oh, hätte dann den Atemweg gleich befreien sollen. Und naja, wir sind halt Kinderanästhesisten, weißt du. Aber der Team-Approach ist ein, finde ich, unterschätzter Aspekt. Und wenn du nicht regelmäßig den Atemweg von Kindern behandelst, würde ich in der Situation die Finger davon lassen und mich mit einer 90er-Sättigung zufrieden geben. Also, I feel the Notarzt oder Ärztin.
Ja, und ich finde auch, das war ganz normal und gut abgearbeitet. Ja.
Ich hätte nur den Zugang gelegt. Also selbst wenn ich diese intravenöse Nummer nicht hätte etablieren können, hätte ich gebohrt. Also das hätte ich mir nicht nehmen lassen.
Ja, stimmt. Super. Ja, danke für den spannenden Fall.
Ja, gerne. Danke für deine Analyse.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1141. Ich wiederhole, 1141. Alles klar, Gordon, dann kommen wir zu meinem Fall, den ich dir gerne vorstellen möchte. Wir gehen den auch so durch, können das gerne besprechen. Bisschen abgewandelt, damit das nicht, damit keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden kann. Ist auch schon ein bisschen her, also schauen wir uns das mal an. Es war an einem Nachmittag, als ein RTW gerufen wurde, der aber nicht kommen konnte, weil es gerade keinen gab, sodass ein KTW kommen musste. Und ein 5-jähriges Kind ist in einem schlechten Allgemeinzustand, so hat es, wo wurde es beschrieben. Und ja, auf der Antwort gab es keine Besonderheiten, nach ca. 8 Minuten war der KTW dann vor Ort. Am Einsatzort berichten die Eltern, dass das 5-jährige Kind sehr schläfrig ist, also schwer erweckbar. Das bestätigt sich dann auch durch die, also durch das Anschauen. Die Mutter berichtet, dass seit dem gestrigen Tag es dem Jungen nicht gut geht. Er sei zwar noch in den Kindergarten gegangen, musste aber abgeholt werden, hat dann aber sich schlechter gefühlt, hatte Fieber, mittlerweile Temperaturen von 39,8. Dann hat sie den Kinderarzt angerufen, der konnte nicht kommen und riet ihr eben, den Rettungsdienst zu rufen. Ja, so, so ein Setting.
Okay. Ja.
Was würdest du denn als Vater machen in so einer Situation?
Also.
Ist das für dich ein Notfall?
39,8 hätte ich als Vater wahrscheinlich schon mal Paracetamol gegeben oder irgendwas, um das Fieber zu senken. Da beginne ich eigentlich immer so bei 39. Obwohl Fieber ja gut ist, weil die Kinder schön schlafen. Aber gut.
Ja, also. Ja, das ist das Ibuprofen-Paradoxon. Ne? Wenn die Fieber haben, geht es ihnen schlecht und die sind ruhig. Ja. Komm, gibst du den Ibuprofen, wachen die auf und nerven rum und erholen sich nicht.
Genau.
Und das ist ein bisschen blöd. Richtig.
Aber ich... Gut, aber angenommen, ich hätte schon Paracetamol gegeben und das Kind wäre trotzdem auf fast 40 angestiegen, dann, ja, ich hätte wahrscheinlich keinen Rettungsdienst gerufen. Ich hätte mir das erstmal angeschaut, aber das ist natürlich dann meiner Expertise sozusagen geschuldet, wenn es wirklich nur um diese Temperatur geht. Aber wenn ich jetzt als Notarzt oder als Rettungsdienstpersonal dazu käme, würde ich natürlich, das haben wir eben in dem ersten Fallbeispiel nicht gemacht, mich dem pädiatrischen Beurteilungsdreieck mal widmen und einfach mal gucken.
Ah, sehr schön.
Ja, ich meine, klar, das macht man ja unbewusst mittlerweile, ne? Einfach dieses Assessment, sieht ein Kind krank aus oder nicht? Und dieses
also Aussehen.
Also, ja, genau. Also es besteht aus drei Aspekten. Das Erscheinungsbild, die Atmung und dem Kreislauf. So, das Erscheinungsbild, beschreibt mir das. Meines Kindes.
Genau, es wirkte, wie gesagt, schläfrig, schlaff, im Bett liegend, apathisch, hat die Augen so zu, auf Ansprache macht sie die Augen auf.
Okay, apathisch ist immer ein Schlüsselwort. Ne? Apathisch ist bei Kindern gar nicht gut. Könnte sich aber eben durch das hohe Fieber schon auch erklären. Ja? Gucken wir weiter, Atmung. Wie ist seine Atmung?
Ja, so eine Atemfrequenz von 25 bis 30 wurde festgestellt. So erhöht, aber jetzt auch, du hörst keinen Stridor, weder inspiratorisch noch expiratorisch.
Okay, Tachypnoe passt auch zum Fieber, ne? Kein Stridor, kein Rasseln, Giemen oder irgend sowas in der Art?
Genau, nee. Kein Hinweis dafür.
Keine Einziehung, Nasenflügeln?
Nein.
Okay, gut.
Nein.
Das ist auch jetzt nicht mehr so, dass es so ins Gesicht springt. Kreislauf. Da würde ich als allererstes die Rekap-Zeit nehmen. Ne? Zeichen der Perfusion. Was heißt gut?
Unter 2 Sekunden.
Die ist gut, okay. Das heißt, er ist dann auch rosig oder ist er blass?
Ja, nee, rosig eher.
Nicht zyanotisch, nicht marmoriert. Okay, gut.
Nee.
Naja, also da würde ich erstmal sagen, es ist halt ein Kind, wie ich es, oder eine Situation, wie ich es bei einem Fieber von 40 Grad erwarte.
Genau. Würde ich auch so sehen und ich glaube an dieser Stelle würde ich sagen, es ist jetzt noch kein rettungsdienstlicher Notfall. Mhm. So wäre meine Einschätzung, oder?
Ja, wäre auch meine Einschätzung.
An der Stelle zumindest, an der Stelle, ne? Genau. Das rettungsdienstliche Team untersucht das Kind und ich glaube, das ist an dieser Stelle wichtig. Gerade wenn das so eine unklare Situation ist wie hier, muss man die Kinder entkleiden und sich die genau anschauen. Ne? Und dann, das habe ich mal so im Studium gelernt, ich weiß nicht, das macht ihr bestimmt auch so, auch in der Praxis noch oder machst du auch sicherlich häufig, oder? Wenn du eine unklare Situation hast, wird der Patient sich ganz angeschaut und bei Kindern trifft das noch mehr zu.
Geht auch einfacher. Ja.
Genau. Ja, in dem Falle haben sie auch einen Blutdruck gemessen, sogar ein EKG angelegt, Pulsoxy gemacht. Das hat das Kind alles über sich ergehen lassen. Man sah einen Sinusrhythmus mit einer Frequenz von 100, einer Sättigung von 96 und einen Blutdruck von 100 zu 50. Ist okay, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Ne? Aber jetzt klingelt es irgendwie bei mir, weil ich erinnere mich jetzt gerade an das, was Nils Dernhardt gesagt hat. Ich kann normale Werte haben und dem Kind geht's richtig scheiße. Hat er so gesagt. Ne? Weil Blutdruck ja eben auch nicht Perfusion ist. Wobei die Rekap-Zeit ist ein Zeichen der Perfusion und die war ja noch gut.
Ja, wieso kann die, also angenommen, es hätte jetzt wirklich ein schlechtes HZV relativ, warum könnte die Rekap-Zeit trotzdem gut sein? Darüber können wir mal kurz reden. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht nochmal an der Stelle. Wie wirkt das Kind denn jetzt auf dich? Von der Beschreibung her.
Naja, also es ist schon krank. Es ist ein krankes Kind, ne? Mit Apathie und Schlappheit und so. Das gefällt mir eben schon mal nicht. Aber ich würde es auf das Fieber schieben. Ne? Es kann ein gutes HCV haben. Klar, die können auch hyperdynam sein in so einer Situation. Und das ist das eine. Und das andere ist, was macht die Peripherie? Wenn die Peripherie offen ist, ist die Peripherie offen. Das ist die Rekap-Zeit gut.
Genau. Und eine hyperdynamische Kreislaufsituation im Rahmen einer Sepsis zum Beispiel kann ein schlechtes, relatives HCV kaschieren.
Am Anfang. Irgendwann gehen die natürlich dann in die Zentralisierung.
Genau. Ne? Richtig, genau. Okay. Ja, jetzt waren die sehr pfiffig und die haben das Kind untersucht, noch weiterhin, haben die Pupillen geschaut und es fiel auf, dass es ausgeprägt lichtscheu ist, das Kind. Mhm. Ja, es hat fast gar nicht die Augen aufgemacht.
Zugekniffen, hat sich gewehrt, ja? Obwohl es so apathisch war, hat sich es gewehrt.
Ja, und jetzt droppe ich noch 2 Begriffe und über die können wir auch mal kurz sprechen, weil die eigentlich selten vorkommen im Rettungsdienst. Aber die haben ein Brodzinski-Zeichen und ein Kernig-Zeichen untersucht.
Alter, was waren denn das für Freaks? Ich denke, das waren KTW.
Alter. Ja, das waren eigentlich Leute, die Medizin studieren wollten.
Wahrscheinlich, ne? Genau, deshalb dieser Überaktionismus. Aber vielleicht ist es ja gar kein Überaktionismus. Jetzt muss ich mal kramen. Kernig. Kernig sagt mir noch was, dass es irgendwie es ist Meningismus-Test, ne?
Genau.
Wie ist denn das? Warte mal. Kernig ist, glaube ich, wenn der Patient auf dem Rücken liegt und dann irgendwie die Knie, also das Becken gebeugt wird und es dann irgendwie zu Rückenschmerzen kommt oder so.
Ja, genau. Weil du dadurch einen Reiz auf die Meningen machst und es zieht und dass du dann weh, wenn die gereizt sind, ne?
Okay, ein Brodzinski? Das muss ich nochmal nachlesen.
Das ist quasi das Gegenteil davon, ne? du machst Meningismus.
Ach, das ist der klassische, also, das klassische Kopf anheben sozusagen, ja, inklinieren des Kopfes.
Ja, genau. Und reflektorisch ziehen die dann die Knie an, um dann sozusagen die Lendenlordose auszugleichen, ne?
Okay, und das war positiv bei dem Kind, ja? Also Lichtscheu, genau, das Kind und ein positiver Meningismus.
Richtig.
Ja, gut, wenn das mir als Papa aufgefallen wäre, dann wäre das schon ein notärztlicher Einsatz geworden, oder zumindest ein rettungsdienstlicher.
Also definitiv ein Notfall, ne? Da, weil was ist jetzt unsere Verdachtsdiagnose?
Nee, der hat einen Meningismus, das Kind. Das
genau.
Hat Meningismus.
Meningitis vielleicht sogar, ne? Ganz konkret Meningismus aufgrund von Meningitis.
Ja, so, und damit du hast gesagt, die haben das Kind untersucht. Wir haben ja bei der Meningokokken-Meningitis zum Beispiel haben wir ja nur ganz klar diese großflächigen Petechien, die so als Warnsignal gelten. Könnte man hier irgendwas eruieren an der Stelle?
Nee, das konnte man nicht sehen an der Stelle. Mhm. Keine Petechien.
Okay. Na gut.
Aber genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also genau das ist der Punkt. Wir gucken jetzt sozusagen nach der heftigsten Form der Meningitis, des Waterhouse-Friedrichsen-Syndroms, ne, in dem es dann zu einer ausgeprägten Thrombozytopenie kommt bei einer Meningokokken-Meningitis. Und deshalb lohnt es sich einfach mal nach so diesem klassischen Stigmata zu gucken. Mhm. Und deshalb betont es nochmal umso mehr, dass man sich die Kinder wirklich anschauen muss. Ja, guter Punkt.
Ich habe mal gelernt, wenn diese Symptome des Waterhouse-Friedrichsen-Syndroms zu sehen sind, also Petechien, dann haben die Kinder eine unglaublich hohe Mortalität. Dann kommt man fast nicht mehr hinterher.
Ja, ich glaube auch, also ich würde sagen, es überleben wenige. Ja, ich weiß nicht wie viele, aber wirklich wenige, glaube ich. Ja.
Na gut, okay, also Re-Evaluation. Ich halte das Kind jetzt für absolut lebensbedrohlich erkrankt. Aber es ist ja immer noch kein Notarzt dabei. Es ist ja immer noch der KTW vor Ort, ne?
Genau, der Notarzt ist eingetroffen, irgendwie 5 Minuten später. Er hat sich das alles so schildern lassen und bestätigt quasi die Verdachtsdiagnose nur. Und ja, das ist das Setting jetzt vor Ort. Was würdest du jetzt noch machen an der Stelle?
Ich bin jetzt der Notarzt, nämlich an.
Du bist der Notarzt,
nicht mehr genau. Mein Kind, Gott sei Dank, okay. Genau, ich würde mir also die Befunde demonstrieren lassen, würde dann diese Verdachtsdiagnose dieser beiden Medizinstudenten bestätigen. Und ja, dann braucht das Kind 2 Dinge. Eigentlich braucht es sofort Antibiotika und es braucht Flüssigkeit. Mhm. Eins davon habe ich auf dem Auto. Das heißt, das Kind braucht einen Zugang in irgendeiner Weise, einen venöser Zugang. Wenn die Perfusion noch gut ist, habe ich wahrscheinlich Glück und kann beim 5-Jährigen 22, vielleicht sogar 20 Gauge Zugang legen, über dem ich auch ein bisschen Volumen kriege. Und dann würde ich mit der Infusion von Cristallo ihre Vollelektrolytlösung starten. Aber die haben den Blutdruck gemessen. Wie war der an der Stelle? Habe ich verpasst.
100 zu 60.
Na gut, für einen 5-Jährigen.
Aus didaktischen Gründen ist es beim zweiten Mal 90 zu 40 gewesen. Okay.
Also ich würde dann dem Kind einfach mal einen 10 Milliliter Volumenbolus angedeihen lassen und gucken, ob das Kind darauf reagiert. Damit macht man auf gar keinen Fall was falsch. Man überinfundiert nicht und man ist vielleicht so ein bisschen dann auf der sicheren Seite, so von meinem Gefühl her. Ne?
10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht oder wirklich nur 10 Milliliter?
Verzeihung, natürlich pro Kilogramm Körpergewicht, klar.
Hm? Okay, alles klar, gut. Ja, super.
Ach, ich liebe deine Liebe zum Detail.
Naja, ich meine, beides kann ja immer stimmen. Also im OP gebe ich beim 5-Jährigen vielleicht nicht, aber bei kleineren Kindern auch nur mal 10 Milliliter, um zu gucken, wie die darauf reagieren. Aber dann reden wir ja von so 5 Kilo Kindern. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Also es ist nicht abwegig, auch nur mal 10 Milliliter zu geben bei manchen Kindern.
Ja, nee, das ist schon richtig. Die Einheit gehört dazu. Die komplette Einheit.
Alles klar. Ja, das war's dann. So ist es auch passiert. Kind hat Zugang bekommen, Infusion, ging in die Klinik. Ja, Sauerstoffgabe, ja oder nein?
Ja, machst nichts falsch, wenn es das Kind toleriert. Ne? 96er Sättigung, irgendwie so 2 Liter über eine Nasenbrille. Warum nicht? Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht drauf bestehen, aber es ist sicherlich auch kein Fehler.
Ja, also ich bin ja ein Freund von Normoxämie und würde das auch in dem Krankheitsaspekt so tolerieren, um diese sogenannten Reactive Oxygen Species zu vermeiden. Ne, aber wie relevant das bei Kindern ist, weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube, ich wäre so ein pragmatischer Typ. Wenn niemand das angemacht hätte, hätte ich es laufen lassen. Und wenn mich jemand fragt, ob wir es dran machen sollen, hätte ich gesagt,
ja, nee. Bin ich bei dir. So, wie geht's weiter jetzt? Also wir müssen in die geeignete Zielklinik. Also wir brauchen jetzt eine Kinderklinik. Ne? Also wir brauchen jemanden, der das Krankheitsbild erkennt, der es richtig einschätzt und der die entsprechend richtige Therapie beginnt. Und nicht irgendwie rumeiert und nehmen Sie mal Platz.
Also du meinst die geeignete Klinik ansteuern. Das heißt, was muss die Klinik können?
Also der Goldstandard zur Diagnosesicherung, also ich weiß, ich bin kein Pädiater, ne? Also ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage Goldstandard, aber dieses Kind braucht eine Lobalpunktion, es braucht eine Herpes und eine, ja, Meningokokken-PCR. Zumindest wollen wir gucken, was für DNA über die PCR im Liquor dort zu finden ist, damit wir das dann eben entsprechend behandeln können.
Ja, ganz genau. Es braucht eine Liquorpunktion, das muss jemand können. Und das
und im Zweifel eine Bildgebung. Also das ist ja auch etwas, was dann übers MRT laufen würde. Dann brauchst du auch kinderanästhesiologische Expertise, dass dieses Kind, dieses schwerkranke Kind fürs MRT entsprechend auch sediert werden kann.
Ja, ich glaube, das sind nämlich ganz wichtige Überlegungen, die du gerade sagst, die alle vollkommen richtig sind. Und das würde dann auch uns auch ganz klar vorgeben, wo wir hinfahren müssen. Also es ist dann schnell ein Maximalversorger oder eine Uniklinik, glaube ich. Ja. Ja, weil du musst da gegebenenfalls auch ein Notfall-MRT machen, gerade wenn du sagst, du möchtest jetzt eine Lobalpunktion machen, wenn du Zeichen für einen erhöhten Hirndruck hast, dann musst du das erstmal ausschließen. Ja, dafür brauchst du eine Bildgebung und zack, bist du schon in der Schleife drin. Wäre ja fatal, wenn du dann nochmal Zeit verlierst, ja, um dann für einen Sekundärtransport. Ja. Ne?
Und was das Kind, und das glaube ich, müssen wir nochmal wirklich betonen, als allererstes in der Klinik braucht beim Handschlag und noch bevor die Krankenkassekarte eingelesen ist, das braucht eine Antibiose, eine IV-Antibiose. Und ich glaube, das ist Ceftriaxon beim Meningokokken, weil das, glaube ich, die beste Blut-Hirn-Schrankengängigkeit hat.
Ja.
Also wir haben das in der Neurochirurgie genau so immer, aus diesem Grund haben wir das als perioperative Prophylaxe immer genommen.
Ja, heißt ja auch nicht umsonst Ceftriaxon, also Cephalosporin der dritten Generation, was gut über die Axone geht.
Ernsthaft? Ist das der?
Ich glaube schon, ja.
Ceftriaxon. Triaxon, ach Mensch, das ist jetzt.
Jetzt hast du es dir gemerkt für dein Leben.
Absolut, absolut. Also das ist ja eine geile Eselsbrücke. Fantastisch. Triaxon, genau. Okay.
Genau. Aber du weißt ja nicht, was es hat, deshalb würden wir jetzt erstmal breit schießen, also Ceftriaxon, ja, man würde auch
Acyclovir
geben, genau, gegen die Herpes, Meningitis oder Enzephalitis, wenn es auch eine ist, und Ampicillin.
Wie sieht es mit Prednisolon aus oder im Cortison?
Ja.
Also, erstmal noch nicht, oder?
Ja, es ist ja so, dass ein bestimmtes Patientenkollektiv davon profitiert. Das sind die Kinder, die eine ich weiß es nur für Erwachsene, wenn ich ehrlich bin. Also Pneumokokken-Meningitiden haben, also Patienten mit Pneumokokken-Meningitiden haben ein besseres Outcome, wenn sie Dexamethason bekommen. Für, ich glaube, 7 Tage, wenn ich mich nicht täusche. Und nur die aber profitieren davon. Und alle anderen Entitäten und Erregerformen eben nicht, ne?
Genau, das ist bei den Kindern genauso. Ja, das unterscheidet sich nicht, weil das sind ja Kinder, kleine Erwachsene. Es geht ja nicht um den Organismus, sondern es geht eben um das um das Bakterium. Und das ist das Gleiche und das reagiert dann eben auf Dexamethason. Aber ich würde persönlich erstmal zurückhaltend sein. So ein PCR-Ergebnis hat man nach kurzer Zeit. Und wenn ich dann eine Pneumokokken-DNA in Liquor demonstriert bekomme, dann würde ich wahrscheinlich damit reingehen.
Ja, ich glaube, das ist vollkommen richtig.
Ich glaube, das ist
vollkommen richtig, wenn du diese Entscheidung auf die Intensivstation schiebst und nicht im Schockraum gleich dann. Das ist
nicht kriegsentscheidend.
Gibt es das? Genau.
Antibiose vor oder nach Liquorpunktion?
Tja, am besten nach, ne?
Ich glaube, ich würde sie vorher geben, weil wir ja eh eine PCR machen. Das heißt also, es reicht uns ja, DNA-Fragmente dort zu finden. Und die Therapie, die kriegsentscheidend ist, sollte dann auf jeden Fall vor der Diagnostik laufen. Ich denke, trotz der einmaligen Gabe von Ceftriaxon wirst du einen positiven Liquorbefund bekommen.
Ich überlege jetzt gerade so, aber angenommen, es hat jetzt keine Meningitis. Und jemand hat sich vertan mit dem Brodzinski-Zeichen und dem Kernig-Zeichen.
Okay, jetzt wird es ein bisschen.
Also die Diagnose stellst du ja Meningitis stellst du ja, also du hast eine Verdachtsdiagnose. Und dann stellst du die Diagnose nach einer Punktion und dann eigentlich fängst du erst ja die Therapie an. Du fängst ja erst mit der Therapie an, wenn du eine Diagnose hast. Und naja, so.
Ja, es ist sehr konstruiert. Also du hast eine Verdachtsdiagnose, ne? Du hast eine Verdachtsdiagnose. Und es ist schwierig, weil wir beide keine Kinderärzte sind, ne? Und ich glaube, wir lehnen uns gerade ziemlich weit aus dem Fenster. Ich kenne die Leitlinie ehrlich gesagt nicht auswendig zur Meningitis-Therapie. Und von daher glaube ich, sollten wir uns hier einfach ein bisschen bedeckter halten und vielleicht erstmal die Leitlinie lesen, bevor wir hier andere Menschen ja, versuchen
also zu belehren. Also ich habe tatsächlich das Flowchart gerade vor mir und da steht das auch, nach der Punktion sollte man das geben. So, grob zusammengefasst ist es das, ne? Aber ich würde es noch abwarten. Ich glaube, die Vorgabe ist, innerhalb einer Stunde nach Ankunft im Krankenhaus soll das Kind ein Antibiotikum bekommen. Und in der Stunde schafft man auch vielleicht eine Lipopunktion.
Okay. Okay, also das würde man vielleicht auch situationsabhängig machen. Wenn ich tatsächlich die positiven Zeichen habe, sich halt niemand geirrt hat und ich vielleicht sogar schon hier die disseminierte intravasale Koagulopathie im Sinne von Petechien sehe, dann würde ich die nicht abwarten und würde sofort die Antibiose geben.
Ja genau, dann ist ja die nächste Frage, ob du dann noch punktieren darfst, ne?
Gut, lass uns diese Frage an die Expertise-Piraten weiterleiten. Die wollte ich übrigens an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben. Unsere Freunde Kai Hensel und Georgia Ortner von den Expertise-Piraten, die haben nämlich eine Podcast-Folge zum Thema Wie erkenne ich das kritisch kranke Kind herausgebracht. Und da wir jetzt ja hier von kritisch kranken Kindern gesprochen haben und auch schon ein bisschen über das initiale Assessment, hört euch das an. Es gibt die in zwei Versionen, einmal die langen Version und einmal die Espresso-Folge, die dauert glaube ich nur 13 Minuten, wo die Inhalte zusammengefasst werden. Expertise-Piraten findet ihr, wenn ihr es googelt, und die Folge heißt Erkennen des kritisch kranken Kindes. Also eine herzliche Empfehlung und herzlichen Gruß an Kai und Georgia an dieser Stelle.
Du hast natürlich vollkommen recht. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir sind Präkliniker und Intensivmediziner. Also lass uns nochmal vielleicht ein paar Aspekte beleuchten, die nochmal vielleicht wichtig wären für die Präklinik. Was wären denn noch so anamnestische wichtige Informationen, die man erheben könnte bei so einem Meningitis-Verdacht? Was würdest du die Eltern noch fragen, ergänzend vielleicht zu dem, was die NotfallsanitäterInnen schon gemacht haben?
Ja, so ein bisschen Sozialanamnese, die letzten Tage vor der Erkrankung, wann ist der erste oder wann ist das erste Symptom aufgetreten? Das würde ich gerne wissen wollen. Dann so allgemein Trinkverhalten der letzten Tage. Und also da sind wir über den Samplers auch, ne? Also Symptome haben wir schon besprochen. Dann das A steht für Allergien, M für Medikation, Dauermedikation oder ist eben schon was gegeben worden durch die Eltern, ist irgendwas vom Hausarzt verordnet worden. Das strahlt auch so ein bisschen das P rein, steht für Past Medical History, medizinische Vorgeschichte, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, eben Operation oder eben Vormedikation. L ist die letzte Mahlzeit und E Events, also Ereignisse, was war vor dem Vorfall, was hat den möglicherweise ausgelöst?
Genau, also da könnte man zum Beispiel ganz gezielt mal nachfragen, gab es Ohrenschmerzen, gab es Nebenhöhlenentzündung, denn nicht selten passieren ja Meningitiden aufgrund einer Perkontinuitatem-Ausbreitung, also ne, wenn eben man einen Infekt, einen HNO-Infekt nicht kontrolliert, dann breitet er sich aus und entzündet eben die Hirnhäute und das ist das, wonach man nochmal nachfragen könnte. Man könnte auch so nach Zeckenbissen fragen, ne? Also ist vielleicht eine FSME, eine Frühtumor-Meningoenzephalitis, also auch sowas kann man ja mal fragen, waren sie vielleicht in einem Expositionsgebiet, dahingehend könnte man vielleicht noch die Anamnese ausbauen.
Erkrankungen im Familienumfeld. Influenza ist ja zurzeit en vogue und auch die Influenza kann eine Meningitis, eine Grippe-Meningitis auslösen. Masern.
Ja, genau.
Schutzimpfung, Impfstatus abfragen. Genau, das gehört alles da rein.
Richtig, genau das, Impfstatus. So, jetzt noch einen letzten Aspekt, den ich mit dir nochmal besprechen möchte. Musst du jetzt als Notarzt das Gesundheitsamt anrufen und sagen, hey, ich habe hier Meningitis-Fall?
Also habe ich noch nie gemacht. Also als allererstes. Also entweder ich habe es aber falsch gemacht oder es ist halt einfach präklinisch kein Thema. Und dann kommt dazu, was habe ich denn für einen Verdacht? Also ich muss ja eine diagnostizierte Erkrankung oder eine Verdachtsdiagnose melden und da sind natürlich nicht alle Erkrankungen meldepflichtig, aber hier in dem Fall ist die Meningokokkenerkrankung, genauso wie Masern und sowas. Das ist meldepflichtig, aber ich habe ja noch keinen Verdacht auf eine Meningokokkenmeningitis. Ich habe auf den Verdacht auf irgendeine Form Meningitis, der Hirnhautentzündung, die ja eben verschiedene Ursachen haben kann. Also bin ich da erstmal raus. Und wenn in der Klinik dann Meningokokken-DNA im Liquor nachweisbar ist, dann löst das, denke ich, die Meldepflicht definitiv aus.
Ja, ich glaube, genauso wird es laufen. Ne? Genau so ist das. Ja, aber man muss halt dran denken und gut dokumentieren, wer war am Einsatz beteiligt. Denn wenn es wirklich eine Meningokokken-Meningitis ist, dann
PEP.
Sollten wir auch eine.
Wir müssen an die PEP denken, ja? Ne?
Genau.
Die,
sag mal, was ist PEP?
Die Postexpositionsprophylaxe. Das gilt ja auch nicht für alle Erkrankungen, aber für Meningokokken auf jeden Fall. Da muss man dann gucken. Also kann ich jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln, ehrlich gesagt. Da muss ich das muss ich mir selber mal anschauen. Ich glaube, für die Kinder nimmt man so ein Makrolid wegen der relativen Kontraindikation für Gyrasehemmer. Das ist dann, glaube ich, Rifampicin. Und je älter die Kinder werden, nimmt man dann eben Cipro oder eben Ceftriaxon.
Ja, aber genau ist der Punkt. Also man kann eine Postexpositionsprophylaxe machen und naja, man macht sich ja vielleicht dann Sorgen auch als Rettungsdienstpersonal. Ich glaube, wir können aber auch dann die Kollegen beruhigen. Klar, machen wir dann diese Therapie oder die prophylaktische Therapie, wenn man eine Seriameningitidis nachgewiesen hat, aber sich zu infizieren ist auch gar nicht so leicht. Also, weil man muss halt eine schöne Schmierinfektion haben, guten engen Kontakt mit den Kindern gehabt haben. In der Regel arbeiten wir ja mit Handschuhen. Wenn man so schlau ist, dann hat man auch noch vielleicht einen Mundschutz angezogen. Also ich glaube, das Risiko ist, ich sage jetzt nicht null, aber schon eher gering. Es ist nicht so hochinfektiös wie zum Beispiel Noroviren. Ne?
Ja, noch besser als Handschuhe sind eben eine regelmäßige Händedesinfektion.
Genau. Also ich glaube, man kann da ein bisschen so beruhigend auf das Team einwirken.
Ja, und was wir alle haben, hey, ist eine Immunkompetenz. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also die PEP wird besonders eben für immunsupprimierte Patienten empfohlen. Und man kann das bei gesunden Menschen natürlich tun, je nachdem, wie eng der Kontakt war. Und wir haben Zeit. Ne? Wir haben, ich glaube, bis zu 10 Tage haben wir Zeit.
Das muss ich jetzt auch mal genau nachschauen.
Also ich glaube, für die PEP werden alle Patienten einbezogen, die in den letzten 7 Tagen vor dem Erkrankungsbeginn in engen Kontakt standen. So, also da sind die letzten, das sind die 7 Tage. Und ich glaube, dass bis zu 10 Tage nach Exposition eine PEP sinnvoll sein kann. Ich glaube, so ist es formuliert.
Wir verlinken das am besten nochmal auf unserer Homepage.
Ja.
Ich glaube, die Message soll einfach nur sein, ja, man kann eine prophylaktische Antibiotikagabe geben und sich zu infizieren ist nicht unmöglich, aber auch nicht super wahrscheinlich und man kann das Team vielleicht ein bisschen beruhigen, auch die Eltern entsprechend dann darüber aufklären.
Ja. Schöner Fall.
Genau.
Schöner Fall.
Dankeschön. Ich wollte genau auf diese Punkte hinaus, auf diese Vernetzung oder wie eng manchmal eben die Präklinik mit der Klinik einhergeht, wie man halt dann doch ein bisschen über den Tellerrand schauen muss bei manchen Fällen, dass man die richtige Zielklinik ansteuert, dass manche Sachen, die halt vor Ort geschehen, auch noch größere Kreise ziehen können und auch noch dann auch rückwirkend dann noch auf das Team zurückkommen können im Sinne von einer eben so prophylaktischen Therapie.
Ja. Und es beinhaltet einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in der Notfallmedizin, nämlich das Erkennen des kritisch kranken Kindes. Das ist sozusagen der Hauptaspekt, den ich jetzt hier so als, ja, als Schwerpunkt sehe, die richtige Einschätzung des Kindes, dann Basismaßnahmen. Du brauchst keine Diagnose. Auch mal wie, das haben wir auch bei Mythen und Fakten besprochen. Du brauchst keine Diagnose. Du musst einfach nur erkennen, dieses Kind ist kritisch krank. Es braucht Flüssigkeit. Es braucht wahrscheinlich ziemlich schnell eine antibiotische Behandlung. Also muss es in das richtige Zentrum gebracht werden, wo alles das für Kinder vorgehalten werden kann. Auch das ist ein ganz wichtiger präklinischer Aspekt, den wir Notärzte und Notärztinnen einfach aus dem FF abrufen können müssen.
Das hast du super zusammengefasst und ich möchte auch gar nichts mehr ergänzen. Danke, Gordon.
Dann machen wir einen dritten und letzten Fall. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 0216. Ich wiederhole 0216.
So, Gordon, du hast noch einen Fall mitgebracht. Lass uns den doch nochmal durchsezieren.
Kommen wir zum dritten und letzten Fall. Jetzt, mir ist es gerade wie ein Geistesblitz gekommen. Möglicherweise habe ich mich mit dem pH getäuscht. Ja, das ist keine 6,5, sondern 6,8 waren. Da will ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Wahrscheinlich gab es schon den einen oder den anderen, der schreiben wollte, dass so was mit dem Leben nicht vereinbar ist oder dass die Geräte das nicht können. Vielleicht hast du gar nicht so Unrecht. Möglicherweise habe ich mich da geirrt. Aber der pH war sehr, sehr schlecht und das CO2 war sehr, sehr hoch.
Ja, macht ja nichts. Also, oder? Hat ja trotzdem überlebt. Das ist das Entscheidende. Hat
trotzdem überlebt. Genau. Ja, nur der Korrektheit.
Ja.
Okay, jetzt habe ich einen Fall, den ich wieder selber nur aus der Perspektive des Intensivmediziners erlebt
weißt
habe.
Weißt du eigentlich, wie komisch sich das anhört, wenn du sowas sagst?
Warum?
Ja, weil
es ist neu.
Das ist neu und ich weiß nicht, wie du vor ein paar Jahren, also das ist gar nicht so lange her, da meinst du noch, oh, Intensivmedizin und ich, nee, auf keinen Fall, kein Bock drauf.
Ja, Erwachsene, ja 90-Jährige, Tode zu beatmen, das ist nicht mein Ding. Aber Kinder, da kannst du echt was reißen. Kinder, Intensivmedizin ist wirklich echt herausfordernd, aber auch gleichermaßen erfüllend. Nee,
ist ja zum Glück nicht so eine Erwachsenenmedizin, also da kann man nichts reißen, nee. Das ist immer entschieden vorher.
Naja, also so im Großen und Ganzen sehe ich da schon deutliche Unterschiede. Ich will das nicht diskreditieren, was da die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen reißen. Es ist nicht meins. Meins ist dann eher die Kinderintensivmedizin. Das ist die Aussage. Okay, aber jetzt zurück zum Fall. An dem Krankenhaus, an dem ich bin, ist auch das Kinderverbrennungszentrum Niedersachsen angesiedelt. Und deshalb kriegen wir aus ganz Niedersachsen eben kindliche Verbrennungsfälle. Nicht nur in Niedersachsen, sondern überregional, weil es eben nicht so viele Betten gibt in Deutschland. Und deshalb ist das auch ein Verbrennungsnotfall. Und dieses Kind wurde uns zugeflogen. Und es handelte sich um einen weiblichen Säugling, 6 Monate, mit einer großflächigen Verbrühung. Und ich nehme an, die Kollegin, die in dem Hubschrauber gesessen hat, hat auf dem Hinflug schon das gemacht, was wir vorhin schon durchgesprochen haben, die Mental Simulation zum Körpergewicht, zum Medikamenten, zum Atemweg und hat hoffentlich auch die entsprechenden Tools dabei. Beim Eintreffen stellte sich Folgendes dar. Es war tatsächlich ein weiblicher Säugling mit Verbrühung durch heißes Wasser, Klassiker. Und zwar relativ großflächig, nämlich Schulter, Schultergürtel, teilweise im Gesicht, schreiend, wirkte hämodynamisch stabil. So schreibt sie das in ihrem Protokoll. So, wie ist dein Vorgehen, du Notärztin aus dem Hubschrauber?
Ich, Arminia, sehe hier im Fokus 2 Probleme. Einmal Analgesie, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bei diesem Kind. Und dann zweitens Komplikationen erkennen, beherrschen, vermeiden. Also so ein bisschen von allem etwas. Vielleicht worüber wollen wir zuerst reden, Gordon?
Du bist der Notarzt. Du musst deine Prioritäten setzen. Du musst Entscheidungen
treffen. Okay, fällen. Ich glaube, dann würde ich zuerst mal versuchen, irgendwie Analgesie in dieses Kind zu bekommen. Denn das verschafft mir Ruhe und vor allem dem Kind auch. Darum haben sie uns gerufen. Nicht, weil das Kind sich verbrannt hat oder sondern weil er Schmerzen hat. Und deshalb bin ich gekommen und deshalb muss ich das behandeln. Mache ich auch. Ja. Und wenn ich das behandelt habe, dann kann ich mich drum kümmern, was liegt hier eigentlich vor, dann kann ich es auch ordentlich untersuchen, das Kind entkleiden und weitere Therapien eventuell machen. Ja, jetzt ist wahrscheinlich genau das wie immer das Problem, dass wir ein kleines Kind haben, ein Säugling, ne? Michelin-Männchen wahrscheinlich, dann auch noch verbrannt, das heißt, die Punktionsstellen sind rar. Das Kind ist auch agitiert und hat Schmerzen. Jetzt komme ich noch mit einer blöden Nadel und möchte noch einen zusätzlichen Schmerz machen. Ist nicht einfach. Ist eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon ganz viel gesprochen. Auch zusammen mit den Pin-Up-Docs, dass man hier auch vielleicht über die alternative Zugangswege sprechen muss. Ne? So spontan fällt mir ein Ketamin-Nasal, Ketamin über den Po geben, vielleicht sogar IM erwägen, Opiate-Nasal auch geben. Das ist alles, muss man dann gucken, womit man sich am besten fühlt.
Ja, genau. Das hat ja Johannes sogar proklamiert, die Ketamin-IM-Gabe. Ja. Er hatte, glaube ich, genau diesen, also es ist nicht sein Fall, es ist ein anderer Fall, aber er hat genau diesen Weg gewählt, mit der Vorstellung, dass, also Johannes Pott von den Pin-Up-Docs hat er in der letzten Joint-Venture-Folge vorgestellt. Podcaster. Wer das nicht gehört hat, wenn ihr das nicht gehört habt, hört euch die Folge an, da berichtet er über diesen Fall. Und ich wäre auch d'accord, also IM ist jetzt nicht der erste Applikationsweg, an den wir bei Kindern denken, aber eben ein schreiendes Kind, das wehrig ist und quasi nichts an sich machen lässt, finde ich das schon einen probaten Weg, zumal dieser zusätzliche Peaks im Kontext dieses Höllenschmerzes, den das Kind wohl gerade durchlebt, wahrscheinlich überschaubar ist.
Ja, okay, also Analgesie wäre das Erste und wenn ich dann das etabliert habe, dann würde ich mich damit befassen, wie viel ich eigentlich jetzt, was genau vorliegt eigentlich. Also du hast ja schon gesagt, es ist eine Verbrühung. Dann würde ich gucken, wo ist die Verbrühung, wie groß ist sie eigentlich wirklich und tja, da muss ich ein bisschen meinen Kopf kramen. Also in meiner Erinnerung ist es so, dass eine Handfläche des Kindes 1% der Körperoberfläche entspricht und dass diese Formel ganz gut ist, die anzuwenden. Mhm. Besser als die 9er-Regel nach Wallace, glaube ich, hieß die, denn die gilt ja nicht für Kinder, weil Kinder eine andere Proportion haben. Vor allem der Kopf ist viel größer als der Rumpf des Körpers und das ist dann nicht mehr so anzuwenden mit der 9er-Regel.
Ja. Es gibt eine modifizierte, aber das macht das Ganze nur
komplizierter.
Ne? Ja, genau. Und wir sind für safe and simple und da ist das mit der Handfläche gut. Mitte oder ohne Finger?
Mit.
Ja, mit. Das war peinlich. Bin ich im OP bei einer Wundversorgung, also bei einer Verbrühungswundversorgung habe ich mich ordentlich blamiert, weil ich der Meinung war, dass es ohne Finger war. So Handfläche ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen missverständlich. Gut, aber mit Finger natürlich, ja. Und dann ist, wie du richtig sagst, einmal die Handfläche mit Fingern entspricht 1% der Körperoberfläche bei Kindern. Mhm.
Ja, und dann?
Warum ist das wichtig?
Es hat am Ende wieder auch eine Konsequenz, abzuschätzen, wie kritisch krank das Kind ist. Also ich glaube, ab einem gewissen Grad, also Grad der Verbrennung und ab einer gewissen Fläche der Verbrennung gehört das Kind in ein Zentrum. Ne? Da muss man zumindest dran denken, dass es dann vielleicht auch weiter transportiert werden muss. Und darum ist das schon wichtig, das frühzeitig zu quantifizieren.
Genau. Die haben wir alle mal gelernt, ne? Die Zuweisungskriterien. Kriegen wir die noch zusammen? Also ich kriege sie noch zusammen, weil ich sie ja gerade offen vor mir habe.
Ich kann ja sagen, was ich aus dem Gedächtnis weiß und du kannst es dann gerne ergänzen. Also ich meine so 20% verbrannte Körperoberfläche ist schon mal so ein Trigger ab zweitgradig, glaube ich.
Ja, es geht schon früher los, es geht schon bei 10 los, größer als 10.
Oh, krass, okay. Dann, wenn du es an komplizierten Stellen hast, das ist dann immer dann, wenn es gelenksübergreifend ist, in Genitalien oder im Gesicht. Und ja, was noch?
Kinder unter einem Jahr gehören alle in ein Zentrum. Okay. Und so eine gewisse Ausbreitung von Verletzungen, die zirkulieren sind zum Beispiel oder in Verbindung mit Inhalationstrauma aus Wohnungsbränden, Elektroverbrennung, chemische Verletzungen, das auf jeden Fall. Und wenn du den Verdacht auf eine Kindesmisshandlung hast, dann gehören die Kinder auch in ein Zentrum.
Okay, ja, verrückt.
Tatsächlich ist es häufiger, als man denkt. Es werden bis zu 20% der Verbrennung, Verbrühung mit Kindesmisshandlung in Verbindung gebracht. Das ist eine ganze Menge.
Das macht voll aggressive Gefühle, wenn man das so hört. Ne? 20% aller Kinder werden nicht akzidentell verbrüht oder verletzt und das ist schon hart. Hinweise auf diese nicht akzidentelle Verletzung sind Verbrühungen an untypischen Stellen. Also wenn man sich das jetzt überlegt, ein Kind nimmt einen Becher Kaffee und kippt sich über den Oberkörper aus. Ich glaube, das ist so der Klassiker, glaube ich. Ne?
Ja,
oder so über
ja.
die Schulter, über den Arm.
Oder man zieht es von oben, von der Tischplatte und das Wasser läuft quasi über den Kopf.
Genau.
Oder hast sozusagen ab Nase, Kinn, den Thorax, vielleicht Schultern. Also genau, tatsächlich war das der Unfallmechanismus von unserem Kind.
Okay.
Genauso ist das zu erklären. Und deshalb waren auch die Verletzungen Gesicht, Schulter und Thorax vollerrand.
Also dann, genau, Anamnese ist dann wichtig, dass man guckt, passt das Verletzungsmuster zu dem, was die beschreiben. Wenn es da ein Mismatch gibt, würde ich sagen, oh, da muss ich mal ein bisschen genauer nachfragen. Dann so untypische Stellen wären zum Beispiel Gesäßverbrühungen. Ne? Also das Kind wurde auf irgendwas, irgendwas Heißes gelegt oder gesetzt. Das kann aber nicht sein, dass da irgendwie eine Flüssigkeit ausgekippt ist. Was noch?
Das gleiche gilt für Eintauchverletzungen, ne? Wenn das Kind so in die heiße Wanne getaucht wurde und dann so beide Beine bis zum Genitale, bis zur Hüfte oder so, ne? Das.
Wenn so psychische Auffälligkeiten da sind, ne? Oder wenn man irgendwie so zwischenmenschlich das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht, dann.
Ja, die Dynamik zwischen Kind und
Eltern,
dem
Erziehungsberechtigten,
ne? Oder der.
Da muss man auch ein bisschen einfühlsam sein, glaube ich.
Da brauchst du Soft Skills, ne? Genau. Und ein Kriterium, das noch fehlt, was wir noch nicht genannt haben, ist die zeitverzögerte ärztliche Vorstellung. Also wenn das eine ältere Verbrennung ist. Zum Beispiel. Ne? Und das nicht unmittelbar, also vielleicht so ein paar Stunden später erst und nicht unmittelbar nach dem Unfall passiert. Ne? Das ist auch noch ein Hinweis. Und die unspezifischen Dinge, also das war jetzt relativ spezifisch, und unspezifisch ist halt eben so allgemein Hinweise auf Misshandlung. Ne? Ältere Narben, ältere Verletzungen, Hämatome und so. Die strahlen da ja mit rein.
Okay, und du hast gesagt, das ist so in 20% der Fälle, ja?
Ja, so, das wird es angegeben, 10-20% der Fälle.
Okay. Na gut, zum Glück sind die meisten, da kann man nicht von Glück sprechen. Wie rette ich das jetzt?
Ja,
das kann man nicht retten. Frage. Ich habe mich vertan. Also,
zum Glück werden die meisten verbrannten Kinder nicht misshandelt.
Ja, genau.
So wird positiv konnotiert.
Ja.
Ich denke, alle wissen, was gemeint ist. Wir nehmen das natürlich ernst.
Ich hoffe es, ja. Gut, also, was war die übergeordnete Frage? Wie gehe ich mit dem Kind vor? Warum schätze ich das ein? Genau, das war die Frage. Warum möchte ich den Grad einschätzen und wann, ja genau, weil ich das ja dann in die Spezialklinik fahren möchte, und das haben wir jetzt ja geklärt, wann wir das machen müssen, oder?
Genau, also es geht halt hier um die Disposition. Ist es ein Kind, das in eine Spezialklinik muss, oder kann ich das ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus fahren? Richtig. Okay, was ist denn jetzt quasi neu zu dem, was wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gelernt haben? Was machen wir denn gerade nicht abhängig von der verbrühten oder verbrannten Körperoberfläche?
Die Infusionstherapie, denn wir kennen das ja von den Erwachsenen zumindest, dass man dort die sogenannte Baxter-Parkland-Formel anwendet. Mhm. Und das heißt, grob ist es so, je mehr verbrannte Fläche, desto mehr Volumen müssen wir geben. So, und jetzt ist aber natürlich die Frage, ob das auch bei Kindern so ist.
Also bei Kindern ist es so, dass präklinisch diese Baxter-Parkland-Formel für ungeeignet gehalten wird. Ja, zu kompliziert, und vor allem bezieht die sich ja auf die ersten 8 Stunden. Und hier wird empfohlen, die ganz normale Flüssigkeitstherapie, die wir auch intraoperativ in der ersten Stunde machen, die 10 Milliliter pro Kilo pro Stunde, Vollelektrolytlösung. Und wenn wir einen Volumenmangel sehen, beispielsweise durch eine Hypotonie oder durch ein Perfusionsdefizit, das ist eine Rekap-Verlängerung, dann können wir die Volumenboli geben von 10 bis 20 Milliliter, ne, und wieder reevaluieren. Das ist auch eine total einfache Vorgehensweise und super geeignet für den Rettungsdienst. Muss man nicht viel rechnen, man muss sich nicht diese blöde Formel merken, sondern man macht das, was man bei Kinderanästhesien in der ersten Stunde im OP macht.
Ja, also man guckt sich das Kind an und muss es bewerten. Im Rahmen des ABCDE-Assessments beim C würde man dann wie immer die Rekap-Zeit messen, den Blutdruck, die Herzfrequenz anschauen und dann davon abhängig machen, ne? Wie viel Volumen man eventuell gibt. Und genau, die Idee ist ja dahinter,
an der Klinik führen.
Genau, die Idee ist ja, dass man bei einer, beim Verbrennungstrauma, es ja zu einer Schrankenstörung kommt und zu einer, zu einem Kapillarleak, ne? Und dadurch ja zu einem relativen Volumenmangel. Aber die Frage ist halt, ist das wirklich gleich am Anfang, wenn wir als Notärzte da hinkommen, der Fall?
Auf keinen, nee.
Ja, das ist eben nicht der Fall, ne? Dieses Sears-Syndrom, das Verbrennungssyndrom, das entsteht ja erst zeitverzögert und später. Und dann, ja, das wird in der Klinik erst passieren.
Ja. Genau, und da müssen wir uns keine Gedanken machen. Worüber wir uns einig sind, ist, dass man in der Phase, und das ist sozusagen der Unterschied zu, ja, zum klassischen nicht verbrennungsassoziierten Volumenmangel, dass man hier erstmal mit Humanalbumin und Plasmaexpander, Gelafundin, Häs, wer es noch hat, zurückhaltend sein sollte. Eben aufgrund dieses sich dann ausbildenden Kapillarlecks, wo dann davon ausgegangen wird, dass diese Moleküle durch die Kapillaren ins Interstitium geraten und dann quasi die Osmose umkehren und Flüssigkeit ins Interstitium ziehen. Und deshalb sollte man das Kapillarleck abwarten, bevor man dann damit einhergeht. Auf der anderen Seite, da kommen wir wieder zum Humanalbumin, ne? Da hattest du ja gerade genau das Gegenteil postuliert, dass es hilfreich sein kann, ne?
Genau diese Diskussion hatte ich mit einem Kollegen neulich auf Intensivstation, auch wieder in der Erwachsenenmedizin. Und ich habe genau die gleiche pathophysiologische Vorstellung, die du auch gerade hast, ne? Auch in der Sepsis oder beim SIRS allgemein, wenn es zu dieser Schrankenstörung kommt. Der Mechanismus ist ja immer der gleiche. Es gibt Mediatoren, die ausgeschüttet werden durch Leukozyten, ne? Und die versorgen dafür, dass es zum Kapillarleck kommt, dass eben es zum Exudat kommt und so. Und das ist ja egal, ob das jetzt septisch ausgelöst ist oder durch eine Inflammation anderer Art, ne? Also Pankreatitis, Verbrennung und so weiter. Und ich persönlich gebe auch erst dann Albumin bei einer Hypoalbuminämie und einem Bedarf an Katechinaminen, wenn ich einen Steady State erreicht habe, also wenn das Kapillarleak klinisch geschlossen ist. Und das ist für mich dann der Fall, wenn die Katechinamine nicht mehr weiter steigen und wenn ich so einen Steady State erreicht habe. Ja, aber das ist, wie gesagt, ist ja alles Krankenhausphase und ich glaube nicht präklinisch der Fall. Und genau die Diskussion hatte ich da mit einem Kollegen, er meinte, ja, ich verstehe deinen Gedanken, das wird auch oft so gesagt, so wie ich es jetzt auch gerade machen, aber es gibt doch Hinweise darauf, dass Albumin noch andere Funktionen hatte, die gerade in dieser frühen Phase, wo es im Kapillarleck kommt, auch, wo das Albumin auch wichtige Funktionen übernimmt. Ne, es hat ja auch viele kovalente Bindungsstellen, wo Materialien anbinden können, also sprich auch Mediatoren, irgendwelche Medikamente, Toxine, wie auch immer, die Albumin dann rausfischt und eben auch diesen ganzen Prozess vielleicht aufhält. Ne? Also ich glaube, da ist noch viel Forschungsbedarf und da würde ich jetzt auch...
Ich würde genau da einsteigen. Gerne. Und meine Überlegung wäre noch zusätzlich, das Kapillarleck ist ja eine Schrankenstörung, also eine Zerstörung der Glykokalyx. Und das Humanalbumin ist geeignet, weil es ist ja letztendlich nichts anderes als Proteinladungen an der Innenseite des Endothels, die aufgrund der elektrischen Ladung eben das Wandern verschiedener osmotisch wirksamer Bestandteile durch die Kapillarmembran ins Interstitium verhindert. Mit anderen Worten, möglicherweise kann das Humanalbumin Glykokalyx-Funktion übernehmen und damit die Schrankenstörung vermindern. Was hältst du von der These?
Ja, kann gut sein. Also ich bin jetzt schon gespannt über die vielen Nachrichten, die wir in Bezug auf diese Diskussion bekommen werden, von den ganzen Sepsis-Forschern, die da draußen uns zuhören.
Die Kinderanästhesiologie interessierten Sepsis-Forscherinnen und Forscher, die es gibt.
Also ich glaube, das Kapitel ist nicht zu Ende geschrieben und ich glaube, da gibt es noch viel, was wir herausfinden können. Aber um nochmal auf die Präklinik zu kommen, es kann aber natürlich sehr gut sein, dass ein Kind, das eine Verbrennung hat, auch ein anderes Verletzungsmuster hat, das zu einer Hypovolemie führt aufgrund einer Blutung.
Na klar.
Und das sollte natürlich ausschließen oder zumindest irgendwie diagnostizieren. Also Stop the Bleeding ist ganz wichtig. Ne? Thoraxverletzungen und so weiter. Es kann ja zu Co-Verletzungen kommen und das sollte man nie vergessen.
Ja. Also das polytraumatisierte Kind eben mit Verbrennung, Verbrühung als Begleiterkrankung. Ne? Das kann ja durchaus sein, richtig. Mhm. Aber so war es ja nicht in diesem Fall. Dieses Kind hatte sich einfach nur mit Wasser verbrüht und brauchte jetzt erstmal Analgesie. Und einen Aspekt müssen wir noch bedenken, denn das ist etwas, was immer vorkommt, wenn wir als Notärztinnen und Notärzte zu so einem Notfall kommen. Die Eltern sind dabei zu kühlen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Was für einen Stellenwert hat die Kühlung für dich in so einer Situation?
Tja, also man sollte eine Unterkühlung vermeiden, das ist klar. Und ich glaube, die Kühlung ist am meisten effektiv am Anfang einer Verbrühung, indem es diesen Brand oder den Nachbrand löscht. Also, dass der Schaden nicht größer wird. Es gibt so verschiedene Zonen in einer Verbrennungsbereich, ne, so ähnlich wie eine Penumbra, sage ich jetzt mal, beim Schlaganfall. So gilt es auch hier, ein bisschen Vitalität zu erhalten im Randbereich. Aber sobald der Prozess thermisch gestoppt ist, ist er gestoppt. Und dann hat das keinen Benefit mehr und dann droht man eher, das Kind auszukühlen. Wir wissen ja, Wasser und Oberfläche gibt Konvektion, das macht eine starke Auskühlung. Und eine Ausnahme vielleicht könnte sein, dass es analgetisch wirkt und überbrückend eben hilft, um dem Kind ein gutes Gefühl zu geben, ne?
Das wäre sowas. Das machen wir anders, ne? Das machen wir anders als Kühlung. Und deshalb ist eine der Hauptaufgaben, die wir haben, die Kühlung zu beenden. Nach 2 Minuten macht die Kühlung keine Schadensbegrenzung mehr, sondern nur noch Analgesie, was ja gut ist. Aber wir übernehmen das dann mit.
Genau, mit Medikamenten.
Mit Medikamenten.
Ja. Gut, ja, wie ging es denn weiter in dem Fall?
Ja, die Kollegin hat das Kind analgesiert. Intravenöser Zugang hat eben Michelin München assoziiert nicht funktioniert. Dann hat sie eine intravenöse Kanüle angewendet, die hat auch nicht funktioniert, selten der Fall. Aber gut, sie hat sich zu helfen gewusst und hat das Kind mit Ketamin nasal analgesiert und dann auch gut analgesiert zu uns gebracht. Mhm. Wir haben dann den IV-Zugang etabliert. Ich glaube, das Kind hat relativ schnell einen ZVK dann bekommen. Und wir haben dann Flüssigkeitstherapie begonnen und sind mit dem Kind gleich in den OP und haben die primäre Wundversorgung gemacht.
Okay. Haben wir schon darüber gesprochen, wie groß eigentlich die Verbrühung war bei diesem Kind?
Ja, die Verbrühung war mit 16% angegeben und letztendlich waren es dann 12 oder so. Aber tatsächlich, weil Beteiligung von Gesicht und Ohren, Schultern, also die Zuweisungs- unter einem Jahr, also es hatte gleich irgendwie mehrere Zuweisungskriterien und die saß eh auf dem Hubschrauber, deshalb hat sie gesagt, packe ich ein, fliege ich in Hannover. Und das war für das Kind die richtige Entscheidung. Mhm.
Aber es ist ja auch so ein Klassiker, dass die verbrannte Körperoberfläche präklinisch oft überschätzt wird, ne?
Ja,
Ja, umso wichtiger.
Wenn man nur die Hand maus und nicht die Finger dazu nimmt, dann hat man gleich eine doppelt so hohe Verbrennungsfläche. Siehst du, das sind Leute wie ich, die einfach die Verbrennungsfläche und die Verbrühungsfläche falsch einschätzen.
Aber ab heute ja nicht mehr.
Genau, ich lerne ja auch jeden Tag dazu.
Schön. Ja, aber worüber müssen wir noch reden bei Verbrennungen und Verbrühungen bei Kindern? Irgendwas, was noch wichtig ist?
Also wir haben über die Maßnahmen gesprochen, wir haben über die Analgesie gesprochen, die verschiedenen Arten. Wir haben eine Sache ausgespart, würde ich gerne nochmal erwähnen. Du hast gesagt, du machst jetzt möglicherweise eine Analgesie bei dem Kind rektal mit Ketamin, das ist ja super. Haben wir schon mal unser Lifehack hier vorgestellt, dass wir einfach eine Spritze nehmen und einen grünen Absaugkatheter, die Spitze des Absaugkatheters nach so 1,5 Zentimetern abschneiden. Und dann haben wir nämlich ein atraumatisches Ende und können die abgeschnittene Katheterspitze auf einen Spritzenkonus stecken und können dann quasi als Applikator dieses Ding benutzen und können dann mit einer normalen Spritze und diesem gebastelten Applikator das Medikament in den Po des Kindes bringen.
Genau.
Follow us for more life hacks.
Worauf wolltest du hinaus, was ich schon angedeutet habe?
Genau, ich wollte darauf hinaus, dass man spätestens jetzt, wenn du ein analgesiertes Kind hast, wenn du dann trotzdem nochmal schaust, ob du nicht vielleicht doch einen IV-Zugang etablieren kannst.
Ja, absolut.
Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, bin ich voller Verfechter für. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht machen. Ne? Also es kommt immer auf die Einzelfallentscheidung an. Aber wenn man schon so eine invasive Maßnahme macht, wie Analgesie über die Nase oder über den Po oder wie auch immer, und wenn man dann ein angeschickertes Kind hat, bestenfalls, dann sollte man noch die Gunst der Stunde nutzen, wenn man sich das zutraut und dann noch, ja, sollte man es machen.
Ja, und es ist eine individuelle Entscheidung. Es gibt eine Kann- und eine Sollte-Empfehlung. Und die Sollte-Empfehlung beginnt ab einer verbrannten oder verbrühten Körperoberfläche über 10%, weil da beginnt die Schockgefahr. Und da sollten wir schon auch präklinisch mit diesen 10 Millilitern Vollelektrolytlösung pro Kilogramm Körpergewicht die Stunde mit der Infusionstherapie beginnen. Das sollten wir schon tun. Also dann wäre auch aus meiner Sicht die intraossäre Kanüle indiziert. Wenn das Kind eh schon eine Analgesie hat, eine systemische, und dann Beginn der Flüssigkeitstherapie. Ja, oder wenn es eben, wie du sagst, Begleiterkrankung hat und vielleicht sogar blutet. Ne? Klar. Mhm. Das ist dann auch keine Sollte-Empfehlung mehr. Da brauchen wir irgendeine Form von Zugang.
Ja, schön. Welchen Stellenwert haben denn eigentlich Vasokonstriktoren in dieser Situation zum Aufrechterhaltung einer Normotension?
Ich würde sagen, die sind der Teufel. Also ein Perfusionsdefizit in der Phase der Verletzung ist ein Volumenmangel. Und mit einem Vasokonstriktor löse ich den Volumenmangel nicht, sondern ich verschlechtere die Perfusion, was natürlich bei einer Verbrennung kontraindiziert ist. Also wenn ich irgendeinen Katechamin geben wollen würde, dann würde ich mich für Dobutamin entscheiden, aber vor allen Dingen Volumen.
Ja, schön. Das wäre auch wichtig, nochmal das zu sagen.
Meine Einschätzung.
Dobutamin hat man ja hier nicht. Leider präklinisch. Also hat man vielleicht sogar doch noch an manchen Orten, aber weiß ich nicht.
Glaube ich, hat auch jetzt keinen hohen Stellenwert in der ersten halben Stunde.
Ja.
Ja, okay, ich glaube, dann haben wir diesen Fall auch jetzt abgearbeitet. Ne? Also Analgesie, Flüssigkeitstherapie, Assessment und Disposition. Und wir haben über Hinweise einer Kindesmisshandlung gesprochen.
Und über Wärme halt, dass das noch wichtig ist.
Wärmeerhalt.
Nee, darüber haben wir nicht gesprochen, aber wir haben zumindest gesagt, wir sollten das Kind nicht auskühlen lassen.
Kühlung beenden.
Aber genau, Kühlung beenden und dann Wärme erhalten. Normothermie bewahren.
Richtig. Eine der 10 N's, Normothermie. Also auch hier gilt immer 10 N's der Kinderanästhesie. Ne? Qualität und Sicherheit in der Kinderanästhesie gilt auch für die Präklinik und eine Verbrennungsverletzung bei Kindern.
Toll, Gordon. Schön war es mit dir wieder über praktische Sachen zu sprechen.
Ja, das hat Spaß einfach gemacht.
Frei raus. Ja. Das ist unser Ding. Ja.
Die Skripte werden auch immer überschaubarer, weil es immer mehr spontan ist. Wir entwickeln uns auch. Wir haben auch ein bisschen mehr Self-Confidence in den letzten 3 Jahren entwickelt, nicht wahr?
Ich freue mich auch schon auf die Folge zum 5-Jährigen oder 10-Jährigen, wenn wir alles Revue passieren lassen, wie wir uns entwickelt haben und wie alles so gelaufen ist. Gibt viel zu erzählen.
Die Kinderanästhesie-Opas. Ein Spin-off des Kinderanästhesie-Talk. Wenn es dann soweit ist. Ja, also wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns über eure Spenden, um das Projekt am Leben zu erhalten. wenn euch gefällt, was wir hier gemacht haben. Und wir freuen uns ebenso über eure Bewertungen auf den Plattformen, über die ihr uns hört.
Wenn ihr noch mehr Lust auf Kinderanästhesie habt, dann könnt ihr auch zu Veranstaltungen gehen, die bald auf uns zukommen. Als allererstes möchten wir Kinderanästhesie aktuell bewerben, einem Kongress, der in Köln stattfindet, und zwar am 7. und 8. März.
Ja, wir machen Werbung. Wir machen das aus Überzeugung, weil es ein wirklich tolles Format ist. Wir selbst werden auch da sein, passiv. Wir werden uns das anschauen. Wir werden Ideen sammeln. Wir werden mit Leuten sprechen. Wir werden networken. Das ist nämlich auch nicht unwichtig für so einen Kinderanästhesie-Podcast, nicht wahr?
Ja, genau. Da spielen wir uns die neuen Podcast-Partner aus.
Ja.
Ja, aber so sind wir auch auf Nils gekommen, so bin ich auf Barbara gekommen. Also das ist genau das, wie es funktioniert.
Am 22. März gibt es den Kinderanästhesietag in Schwerin für alle Nordlichter unter euch oder die auch immer schon mal nach Schwerin wollten. Und die Anmeldemodalitäten könnt ihr entweder googeln oder ihr findet sie über unsere Homepage, indem ihr auf kinderanästhesie-talk.de geht. Links oben das Pulldown-Menü. Öffnet, auf den Reiter Veranstaltung 2025 klickt und dann habt ihr eine wunderbare Übersicht über kinderanästhesiologische Veranstaltungen oder allgemein mit Bezug zur Kindermedizin, die 2025 organisiert werden.
In Koblenz findet der diesjährige DING statt, der Deutsche Interdisziplinäre Intensiv- und Notfallmedizinkongress 2025, und zwar am 20.03. bis zum 21.03. Dort werden bestimmt auch viele intensivmedizinische Themen, notfallmedizinische Themen, aber auch vielleicht mit Bezug auf Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin abgearbeitet und abgehandelt.
Warst du mal da?
Ich war da noch nicht, auf dem Ding leider.
Ich war schon zweimal.
Aber ist sehr beliebt.
Ja, der ist cool. Ja. Hat Spaß gemacht, genau.
Ja, glaube ich.
Genau. Und eine ganz besondere Veranstaltung, die möchten wir hier gern hervorheben, weil es ist eine Veranstaltung.
Lass die Katze aus dem Sack.
Die Katze aus dem Sack lassen. Der Katz, der Züricher Kinderanästhesietag oder Kinderanästhesietag Zürich am 29. März 2025. Eigentlich sind es Tage, ne, weil am 29. März sind Vorträge und am 30. März sind die ganzen Workshops. Und wer wird dabei sein?
Na, Miriam und Karin und der Tom
und Barbara
und der Martin und Barbara und Armin und Gordon.
Armin und Gordon, was für eine Ehre. Wir sind eingeladen nach Zürich, um dort mit Karin Becke-Jakob über Sicherheit und Qualität abseits der 10N in der Kinderanästhesie zu sprechen. Und da freuen wir schon sehr drauf. Und das wird auch ein, das schreit quasi nach einer Podcast-Folge, oder?
Ich glaube schon, ja. Wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch gehabt und allein das Vorgespräch war so umfangreich, dass das für eine Podcast-Folge reicht.
Das hätten wir mal heimlich aufnehmen sollen, ne?
Ja, stimmt. Und dann gibt es natürlich noch das alljährig stattfindende Treffen der Kinderanästhesisten im Dachverband. Das Wacker-Treffen, der wissenschaftliche Arbeitskreis Kinderanästhesie, trifft sich bei Papa zu Hause, bei Professor Ehrenfried Schindler in Bonn vom 22. bis 24. Mai. Und ich zumindest werde da sein und du kannst, glaube ich, nicht.
Ich werde Dienste machen.
Ja, einer muss ja den Laden sauber halten.
Ja, vor allen Dingen in einem Kinderkrankenhaus, wo quasi nur Kinderanästhesisten in der Planung sind. Also ein gewisser Konkurrenzdruck. Und natürlich wollen da alle hingehen. Und ich habe mich da jetzt schon von Anfang an relativ zurückhaltend geäußert bei so einem Treffen. Also da werden meine Kollegen sein, ich nicht. Und du?
Und ich. Genau, ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
Nicht unerwähnt bleiben darf das AINS2GO Facharztrepetitorium, das am jeden dritten Montag im Monat stattfindet, online kostenlos und CME-Punkte akkreditiert. Einfach kostenlos anmelden unter www.ains2go.de. Und dann noch ein Hinweis auf eine Fortbildungsreihe zur präklinischen Notfallmedizin, die immer am ersten Mittwoch im Monat in Göttingen stattfindet, im Hörsaal 542, ab 18.30 Uhr. Diesmal ist das Thema thermische Verletzung im Kindesalter. Am 5.3., also schon kommenden Mittwoch, darf ich alles über das Thema dort erzählen, was ich weiß, nur ausnahmsweise ohne meine bessere Hälfte Armin.
Vereint werden wir aber wieder zusammen sein bei der nächsten Podcast-Folge. Worum wird es gehen?
Genau, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass wir so ein bisschen Terminkonflikte hatten. Das liegt daran, dass wir mit dem nächsten Thema und der nächsten Interviewpartnerin auf die Südhalbkugel dieses Planeten wandern und ein bisher themenoffenes Interview mit einer der aktivsten Forscherinnen dieses Planeten zu unserem Herzensthema führen. Also ich würde sagen, sie ist eine der Top-5-Namen in der Weltrangliste, wenn es eine gäbe.
Definitiv, genau so ist das und ich freue mich sehr auf das Interview und ja, wollen wir verraten, wer es ist oder wollen wir es noch ein bisschen offen halten?
Wir halten es noch ein bisschen offen, aber stimmt es eigentlich, dass auf der Südhalbkugel, da sagt man immer, dass die Wasserwirbel so Toilette und Badewanne und so in die andere Richtung drehen, links drehen, stimmt das?
Das stimmt, das stimmt. Es gibt auch so Videos bei YouTube, wo der Äquator genau ist und dann gibt es einmal ein Klo auf der linken und auf der rechten Seite und wirklich, das geht sofort nach dem Äquator los.
Ernsthaft, ja?
Total verrückt.
Verrückte Sache, okay.
Ja.
Ja, da hat sich der liebe Gott ja einen netten Gag ausgedacht. Also, wir können Sie ja mal fragen. Wir werden Sie während des Interviews bitten, einmal die Toilette zu spülen und uns ein Video davon zu schicken. Dann werden wir das direkt prüfen, ob das stimmt oder ob das alles nur ein Mythos ist.
Die sind voll die Profis.
Ja. Der Nachtrag zu unserer Folge Mythen und Fakten, nicht wahr?
In diesem Zusammenhang habe ich auch Wörter wie Diapodenpunkt kennengelernt übrigens.
Was ist denn das?
Nee, Antipodenpunkt, Entschuldigung. Das ist genau der gegenteilige Punkt von einem Punkt auf der Erde.
Ach, ja, du, genau. Du hast ja mal in einer E-Mail mit ihr erwähnt, richtig. Und da dachte ich schon, oh Mensch, du bist echt ein Gelehrter, wirklich. Ein Gelernter. Ja, und dann haben wir noch ein Thema vorbereitet und zwar The Fast and the Furious. Denn wir sprechen mit einem ambulanten Kinderanästhesisten.
Sehr gut. Witzigerweise gucke ich mir auch gerade die Filmreihe an. Ich bin ja eingeschränkt im Laufen und habe Netflix verordnet bekommen und gucke mir gerade Fast and Furious an.
Ja, ich glaube, es passt ganz gut, ne? Schnell und ein bisschen halsbrecherisch. Ambulante Kinderanästhesie. Vielleicht rückt er es ja ins rechte Licht. Wir werden sehen.
Da freuen wir uns drauf. Super, Gordon. Hat wieder mega viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, Dito.
Schön, dass dich gibt, mein Arbeitsehemann.
Erhol dich gut, leg dein Bein hoch.
Ja, danke.
Und wir hören uns wieder zu einem Zeitpunkt, den wir jetzt noch nicht nennen können. Das macht's halt spannend. Deshalb folgt uns auf Blue Sky, folgt uns auf Instagram. Bei Blue Sky sind wir ka-talk.bsky.social.
Und bei Instagram sind wir zu finden unter dem Spitznamen Kinderanästhesie Talk. Wer hätte es gedacht?
Genau, und über die Social-Media-Plattform werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten.
Super, Gordon. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle tatsächlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören. Wiederhören.